Denn die DL läuft und die Eishockey-Show ist natürlich auch wieder da. Herzlich willkommen, hier sind wir. Mein Name ist Sascha Bandermann und das ist natürlich Rick Goldmann. Schön, dass du da bist, Goldi.
Tagchen.
Wir legen direkt los, keine langen Worte. Wir haben viel vor. Mike Meyer ist natürlich auch da. Magic, grüß dich.
Hi, ich grüße euch. Alles gut bei euch?
Wir sind gut drauf. Ja. Wir haben nämlich gestern, so viel vorneweg, auf Kultur gemacht, Rick und ich.
Ach du Schande.
Ja, wir waren bei einer Lesung. Ja.
Rocco Schamoni kann man nur empfehlen übrigens.
Ja. War sehr entertaining. Allerdings jetzt ist Zeit für Eishockey-Kultur, würde ich sagen.
Absolut.
Ja? Denn manchmal muss man eine Überdosis Kultur haben. So viel heute dazu. Wir freuen uns, denn wir haben ein bisschen was vor mit euch. Aber zunächst mal, bevor ich das Programm für heute verrate, gilt natürlich auch in dieser Folge der Eishockey-Show. Ihr könnt wie immer mitmachen über YouTube, die Kommentare. Da wollen wir ein bisschen was von euch hören, lesen. Das Telefon ist natürlich auch wieder hot geschaltet. Sowas von hot geschaltet. 0175 68 17 248 gilt natürlich in dem Fall dann nur für diese Live-Sendung. Alle Anrufe später werden wir sammeln, aber werden heute nicht mehr abgespielt werden können. Und vor allem nicht für die, die den Podcast hören. Denn da ist es zu spät. Aber schön, dass ihr trotzdem reinhört. Und heute, es ist eine Weltpremiere. Auch per Mail sind wir erreichbar. Und das unter der Adresse eishockeyshow@magenta.de. Also auch da gerne schreiben. Und dann kommt ihr hier rein in unsere kleine bescheidene Hütte. So viel dazu und dann natürlich vorneweg, was erwartet euch heute mit uns dreien, mit unserem Trio, mit wie viele Fäuste haben wir? Vier, würde ich sagen, oder? Ich bin der ohne. Genau. Kurzer Flashback auf den Deutschlandcup. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns direkt zu Beginn dieser Folge beschäftigen wird. Dann 20 Spieltage sind rum in der Penny DL. Und da ist natürlich die Frage, wer ist gut aus dieser Länderspielpause rausgekommen? Und was machen die Spitzenteams? Auch das wird uns beschäftigen. Und natürlich hören wir schon die ersten Hilferufe aus dem Tabellenkeller. Auch da werden wir hinblicken. So, und wir sprechen, das können wir auch schon vorneweg verraten, damit ihr, falls ihr das auch später als Podcast hört, vielleicht schon mal einfach vorschatteln wollt, weil ihr einfach denkt, ich möchte ein Interview hören. Die kriegt ihr. Und zwar mit Juliana Pravnik von den Löwen Frankfurt. Ganz frisches Gesicht natürlich in der Penny DL. Und Lukas Käble von den Fishtown Penguins. Auch er wird uns gleich zugeschaltet sein. Und er ist ja auch noch verhältnismäßig frisch in der deutschen Eishockeyliga dabei. So, Herr Goldmann, Sie sind Experte. Ich bin der Fragensteller, zumindest manchmal sogar hauptberuflich.
Ja, ist ja alles richtig.
Ja, ist richtig. Und ich würde mal starten. Du siehst, ich habe Tempo drauf heute. Ja. Kein großes Vorgeplänkel.
Du hast dich selbst schon überholt. Also ja, zwei Minuten wärst du normalerweise den ersten Mann noch nicht einmal vorgestellt.
Welchen ersten Mann?
Der hier drin sitzt. Mich zum Beispiel oder Mike.
Ich habe doch beide schon vorgestellt.
Deswegen sage ich normalerweise nach zwei Minuten
bist du dran. Ach so, normalerweise habe ich das noch nicht getan. Doch, das habe ich jetzt schon getan. Ich habe auch Rollen unterm Stuhl, aber das führt ja auch manchmal zu Problemen, wie man aus älteren Folgen weiß. Deshalb versuche ich gerade zu sitzen und aufrecht und würde dich natürlich vorneweg fragen, weil der Deutschlandcup noch nicht so lange weg ist und vor allem uns ja ein bisschen was an Lehren vielleicht beschert hat. Die Frage an dich dementsprechend. Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den Cup erneut gewonnen, zum dritten Mal in Folge. Immer gut, wenn man das Heimturnier gewinnt, weil es ja auch eine der ganz wenigen Maßnahmen ist für den Bundestrainer Harry Kreis. Im Vorfeld dann im letzten Jahr, ins neue Jahr, ist ja dann die Vorbereitung natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wichtige Hinweise zu bekommen auf den Kader und dann natürlich auch auf das WM-Turnier. Welche Lehren hast du vielleicht gezogen, beziehungsweise was hat Eishockey Deutschland rund um den Deutschlandcup über die Eishockey-Nationalmannschaft gelernt?
Also ich glaube, fangen wir mal so an. Erstmal war das ein Turnier, das erste Mal der Deutschlandcup, der gleichzeitig mit den Frauen ausgetragen wurde. Mhm. Ich habe das Turnier dadurch absolut aufgewertet gesehen, weil viel mehr passiert ist. Es sind auch mehrere Tage gewesen.
Hat am Mittwoch begonnen schon?
Genau. Ja. Damit ist insgesamt mehr passiert. Es war immer was los, mehr Spiele gewesen. Also wenn jemand anreist, weiß er, da ist auch irgendwas los. Man kann immer was anschauen, Eishockey anschauen. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich finde es auch schön für die Damen, dass sie die Möglichkeit haben, da in einem größeren Zuschauermassen zu spielen. Also das hat mir insgesamt sehr gut gefallen, das Turnier, muss ich sagen. Es ist auch sehr gut besucht gewesen in Landshut. Zum Kader grundsätzlich, also ich habe diese Kader-Nominierung sehr logisch gefunden von Harry Kreis. Also wenn man sich erinnert, Harry hat ja quasi letztes Jahr nur die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft gehabt. Und der Kader war schon so ausgeprägt, dass man sagen kann, ja, da waren ein paar Rückkehrer mit dabei. Mhm. Da waren ein paar Spieler dabei, die letztes Jahr knapp rausgefallen sind, wie Maxi Kamara zum Beispiel, der letzte Cut war zur Weltmeisterschaft. Da waren ein paar Spieler dabei, die perspektivisch rangezogen werden. Aber insgesamt ist es ein Kader, wo man sagen kann, Harry Kreis wollte einfach mal, die Silberjungs kennt er alle. Mhm. Da war er erfolgreich mit denen. Mit denen hat er lange zusammengespielt. Jetzt gilt es eigentlich, aus seiner Sicht andere Spieler noch kennenzulernen, zu sagen, ist da jemand dabei, der besser ist als letztes Jahr? Weil das ist natürlich, ich glaube, wenn du als deutsche Mannschaft Silber holst, die Messlatte und auch die Spieler, die da mitspielen. Und so hat der Kader Spaß gemacht. Er hat vom ersten Moment am Donnerstag bereits meiner Ansicht nach von der Art und Weise das gleiche Eishockey gezeigt wie bei der Weltmeisterschaft. Und dementsprechend haben sie dann auch dieses Turnier gewonnen.
Das fand ich auch das Positive. Es hatte irgendwie so keine Eingewöhnungszeit mit einer neuen Mannschaft. Und letztlich hat er ja in drei Spielen, man hat ja drei Spiele bei diesem Viererturnier, dreimal eine andere Mannschaft gehabt. Und irgendwie hat immer was funktioniert, auch wenn man am Ende gegen die Slowakei zwar verloren hat, aber trotz dessen den Deutschland-Cup gewinnen konnte aufgrund des legendären Dreiervergleichs, ne, Magic. Du hast auch nochmal eine Mathestunde absolviert dann. Ne? Wir wussten ja am Anfang auch nicht so genau, wie ist das, aber es ist ein Dreiervergleich gewesen für alle, die sich immer noch fragen, warum haben wir das Ding eigentlich gewonnen?
Ja. Es ist der Dreiervergleich, weil am Ende die Ergebnisse gegen Österreich von den drei Teams fallen raus.
Genau.
Und dann hatte Deutschland das beste Torverhältnis von den dreien. Also es zählen die Spiele der drei Mannschaften untereinander, also Deutschland-Slowakei, Deutschland-Dänemark und Slowakei gegen Dänemark. Und da hatte durch den 4:1-Sieg von Deutschland gegen Dänemark die am Ende das bessere Torverhältnis. Wer will, kann das auch gerne nochmal auf der Instagram-Seite vom lieben Basti nachlesen. Der hat das dann nochmal gepostet, was da genau Sache ist. Also wer nochmal einen Mathekurs will.
Bei Professor Hockey nochmal
kurz. Ja, absolut.
Nachfragen.
Wir wissen, er ist ja der Gott der Zahlen.
Irgendwo. Genau, aber das ist dann auch am Ende genau der Grund gewesen, warum die deutsche Mannschaft aufgrund dieses einen Tores eben den Cup gewinnen konnte. Waren auch in der Halle ein paar irritiert, aber das ist oft so, wenn es in Dreiervergleich geht. Soll uns aber jetzt nicht mehr lange beschäftigen, sondern du hast ja gerade auch schon eine Lehre für dich gezogen und natürlich haben wir auch nochmal eine Stimme vom Bundestrainer von Harry Kreis, was für ihn vielleicht der Deutschland-Cup für einen Wert hat und welches Fazit, der auch gezogen hat.
Ja, ich hab die Möglichkeit, auf sehr, sehr gutem Niveau Spiele zu beobachten, die man sonst nur in der Liga beobachtet. Ich werde auch den Spielern Feedback geben, wo ich sehe, das machen sie sehr gut, wo da noch Verbesserungspotenzial ist. Und wir haben eine Mannschaft gesehen, die wirklich, wir haben sehr eingehend gesagt, als es dann hier begonnen hat, große Auswahl an Spielern und die haben einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Und vielleicht auch noch das abschließend zum Deutschland-Cup. Du hast ja gesagt, es wurden einige Spieler getestet. Wir hatten Debütanten auch dabei. Mhm. Wir kommen nachher zu einem auch, die zum ersten Mal dann auch dieses Trikot, dieses besondere Trikot tragen durften. Insgesamt merkt man, dass mehr Tiefe, mehr Breite, man kann es drehen und wenden, wie man will, da ist. Also heißt, noch mehr Basis eigentlich zur Auswahl für den Bundestrainer, was elementar sein kann, weil du nie weißt, was mit Verletzungen passiert, mit Absagen passiert. Gibt der genügend Gründe, warum du einfach einen breiten Kader im Vorfeld, sprich März, April, brauchst?
Ich glaube, das ist mitentscheidend fürs deutsche Eishockey, auch wo sich das deutsche Eishockey die letzten Jahre hinentwickelt hat. Klar, wir sind abhängig davon immer, und das sind auch übrigens die anderen Nationen, wer kommt wirklich zur Weltmeisterschaft, wer kommt aus Nordamerika dazu. So ein Seiler macht einen unglaublichen Unterschied, um jetzt nur mal einen zu nennen.
Genau, aber mit denen kannst du nicht planen. Nico Sturm, da brauchst du ja Spieler,
mit denen du planen könntest. Ne? Genau. Oder? Aber du siehst jetzt hier auch mal die Rückkehrer mal ansprechen. Mhm. Michaelis, der letztes Jahr verletzt war, war da, hat echt gut abgeliefert in zwei Spielen, zwei Tore, einen Assist. Elitz, der letztes Jahr auch verpasst hat und verletzt war, ist zurückgekommen, hat gut gepunktet. Pföderl, einer der Kandidaten, der auch letztes Jahr nicht spielen konnte, auch der, einer, der mir gut gefallen hat, um nur die Rückkehrer zu sagen, war dann auch Kapitän. Im letzten Spiel auch Rieder, den wir jetzt wirklich eine Zeit lang nicht gesehen haben im Nationaltrikot, war für ein Spiel da, für den ist dann früher zurückgegangen für die Champions Hockey League. Um ein paar Erfahrene zu nennen, die wirklich gezeigt haben international, dass sie vorausgehen. Aber es waren, wenn wir jetzt mal auf die Torhüterposition springen, jeder Torhüter hat ein Spiel bekommen. Die haben mich allesamt überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch da haben wir eine wahnsinnige Tiefe, ja, mit Niederberger und Strahlmeier noch dazu und vielleicht Grubauer aus Nordamerika. Also da ist viel Qualität da, aber auch so ein Ukbekele, der hervorragende Saison in Iserlohn spielt, ein Kelble in der Verteidigung, glaube ich, haben ein gutes Turnier gespielt, ebenso wie Tobi Eder zum Beispiel in Berlin, der ein starkes Jahr auch da spielt, mit zwei Assists, war immer auffällig, hat seine schlitscherläuferischen Qualitäten gezeigt. Ich glaube, insgesamt, wenn man sich das anschaut, dann ist es genau, was du sagst. Du hast echt eine große Auswahl inzwischen. Du kannst dir wirklich genau raussuchen, wer ist für welche Rolle der Richtige. Und diese Auswahl für Harry Greis, die ist gar nicht so leicht, wie aber du dann in der Weltmeisterschaft gehst.
Anschlussfrage, woran machst du fest, das, was du schon gerade angesprochen hast, dass das eigentlich so ein Fluss war? Also, dass da eine neue Mannschaft zum Großteil spielt, viele, die das auch noch mit Harry Greis in der Kabine kannten, dass das eigentlich von der Spielidee, von der Philosophie schon im ersten Spiel gegen Dänemark durchaus flüssig gelaufen ist. Nicht nur wegen des Ergebnisses. Kann ja auch mal anders laufen. Ne? Nutzt seine Chancen nicht, aber es war am Ende ein klarer Sieg.
Ja, also kannst du noch im ersten Drittel deutlicher führen. Aber ich bin bei dir. Also grundsätzlich muss ich sagen, das hat mich beeindruckt. Überrascht wäre das falsche Wort. Aber es hat mich tatsächlich beeindruckt, dass die Spielweise so konsequent, so klar, so schnell ist. Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, die Art und Weise, wie Harry die Spieler aussucht. Das haben wir letztes Jahr auch schon mal gesagt zur Weltmeisterschaft. Der Kader, den er aussucht, der ist wirklich definitiv auf Schnelligkeit aufgebaut gewesen bei der Weltmeisterschaft. Und die Spieler, die jetzt da mit dazugekommen sind, vor allem im Sturm, sind allesamt Spieler, die gut ausgebildet sind und diese Schnelligkeit mitbringen, diesen Zug zum Tor haben. Und damit war so ein bisschen die Art und Weise des Spiels vorgegeben mit dem System dann dazu. Und daraus, glaube ich, hat sich dann Schuh ergeben. Mhm.
Und cool, dass wir auch mal wieder Spieler, du hast ihn schon genannt, mit Tobi Rieder zumindest für ein Spiel mal wieder gesehen haben im Nationaltrikot. Marc Michaelis war auch mal wieder dabei. Hilft auch immer mal so für den normalen Eishockey-Fan, der jetzt vielleicht nicht die schwedische Liga und natürlich auch nicht die Schweizer Liga so verfolgt, die Jungs auch nochmal selber im deutschen Trikot nochmal spielen zu sehen, live vor Ort oder eben auch bei uns beim Magenta Sport. Ne?
Ja, und damit war es auch eine gute Mischung. Also du hast eben nicht nur junge Spieler gehabt, sondern du hast auch erfahrene Spieler mit dabei gehabt. Ja? Ich finde eben, diese Mischung hat es dann letztendlich auch ausgemacht, dass dann Erfahrene mit dabei sind, dass, wie du angesprochen hast, Debütanten dabei sind und auch Spieler dabei sind, die wirklich am Sprung sind, wo du merkst, okay, ich möchte mich hier präsentieren. Das steht bei denen ganz im Vordergrund, weil sie wissen, dass sie dann vielleicht die Möglichkeit haben, auch ein bisschen höher zu rutschen. Für Harry Greis ist das natürlich mit das Einzige, die einzige Möglichkeit, die Spieler auch zu erleben. Also nicht bloß von der Spielweise beim Club von außen zu beobachten und einmal zu schauen, wie ist der eigentlich so im Mannschaftsgefüge in der Woche?
Ja.
Wie ist der in der Kabine? Wie ist der, wenn wir hinten sind? Wie reagiert der, wenn er vielleicht jetzt nicht Powerplay spielt oder eine andere Rolle zugewiesen kriegt? Und ich finde, das ist ganz interessant.
Ja, und ein Neuer, von dem wir auch schon was gehört haben, damals, schon lange her, live vor Ort in Landshut, aber jetzt noch mehr hören werden, denn jetzt ist er uns live zugeschaltet. Er war Debütant und jetzt ist er eben Nationalspieler, nicht nur bei den Fishtown Pinguins in der Penny DL, sondern eben auch ein Adlerträger. Herzlich willkommen, Lukas Käble.
Ja, servus.
Ja, ist ja okay, ne? Wenn ich jetzt auch sage, Herr Nationalspieler, ist ja in Ordnung, ne? Kann man so als Titel auch so mitnehmen, möchte ich mal meinen, oder?
Ja, hört sich gut an, ja.
Genau, was ist vielleicht nochmal, bevor wir auch zur Liga kommen und vor allem auch zu deiner Karriere, gibt viel, glaube ich, über dich zu erzählen und deinen Werdegang. Wir werden das gleich ein Stück weit vertiefen. Was ist nochmal so dein Fazit, wenn du kurz zurückblickst, was wir auch gerade getan haben, Richtung Deutschland Cup und vor allem natürlich auch deine persönlichen Eindrücke als Nationalspieler dann mit dem Trikot auf dem Buckel?
Ja, ich denke, für mich war es eine unglaubliche Erfahrung. Ich meine, ich bin ja damals mit der Nationalmannschaft durch die U16 bis zur U20 gegangen, aber es ist doch ein ganz anderes Gefühl, dann bei der A-Nationalmannschaft dabei zu sein. Und die Jungs haben mich alle super aufgenommen. Es war ein gutes Turnier. Und dass wir es dann auch direkt gewonnen haben, hat es natürlich nochmal mehr besonders gemacht.
Okay, macht Hunger auf mehr, ganz kurz der Anschluss, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Hattest du vor eigentlich mal, wie du im College gespielt hast, schon mal den Kontakt gegeben von einem Bundestrainer, dass man sagt, komm, vor der Weltmeisterschaft, wir laden dich mal ein?
Ich hatte damals, stand ich im Kontakt mit Toni Söderholm. Ich war auch in Füssen bei einer Maßnahme dabei. Da waren keine Länderspiele, sondern das war einfach eine Woche lang ein Camp, wo auch eher U23, U24 Spieler dabei waren. Und ja, danach waren wir im Kontakt, aber es ist nie zustande gekommen oder hat nie gepasst, bei einer Maßnahme dabei zu sein. Und jetzt habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, als der Harry Greis mich angerufen hat.
Und ist vielleicht nur der Anfang einer Geschichte auch im Nationaldress. Lukas, lass uns mal das Ganze so ein bisschen von vorne aufrollen, bevor wir dann auch natürlich in die Aktualität kommen und auch zu deiner Aufgabe und deinem Team, den Fishtown Pinguins Bremerhaven. Du hast ja eigentlich, wenn ich jetzt nicht komplett falsch recherchiert habe, du darfst mich eines Besseren belehren, ich bin ja lernfähig, keinen klassischen Family Background mit Eishockey, möchte ich mal meinen. Wie bist du grundsätzlich eigentlich überhaupt zum Eishockeysport gekommen?
Ja, das ist eine ganz lustige Story, weil mein Elternhaus in Mannheim, wo ich aufgewachsen bin, das war in der Straße, in dem die ganzen oder viele von den Adler Mannheim-Spielern gewohnt haben. Und dort war natürlich immer Street Hockey auf der Straße gespielt. Klar, die Kids von den Adlern haben auf der Straße gespielt und auch so alle möglichen, die einfach dort gewohnt haben. Und ja, dann irgendwann hat mich der Lukas damals, der für Mannheim gespielt hat, hat mich einfach mitgenommen in die Laufschule, damals noch im Friedrichspark. Und ja, so hat das Ganze dann angefangen.
Na cool. Und jetzt bist du ja wieder zurück, möchte ich sagen, in Deutschland. Wir kommen auch gleich nochmal, glaube ich, auf deinen Werdegang Richtung College. Was ich mich nur kurz jetzt frage ist, es gab ja, glaube ich, schon mal vor so 2 Jahren wahrscheinlich Spekulationen, Lukas Käble, ja, vielleicht geht's zurück in die Penny DL nach Deutschland. Und ich habe mal gelesen, du hast gesagt, wenn ich zurückkomme, was du ja getan hast dann, wäre mein erster Ansprechpartner die Adler Mannheim. Warum ist es dann doch Bremerhaven geworden? Oder gab es den Kontakt
mit Mannheim,
einen Anspruch?
Nee, ich war immer in Kontakt mit Mannheim, während ich in Amerika war. Ich komme ja auch aus Mannheim und meine Eltern wohnen noch da. Das heißt, auch über den Sommer bin ich immer nach Hause gegangen und habe auch in Mannheim trainiert. Aber jetzt nach meiner Saison letzten Jahr ist es so zustande gekommen, dass für mich Bremerhaven einfach persönlich die beste Option war. Und so ist es dann zustande gekommen.
Nimm uns mal mit, du hast ja bei den Jungadlern in der DNL gespielt, im Nachwuchs gespielt und dann hast du dich bewusst entschieden, ins College zu gehen. Warum dieser Schritt?
Ja, wie angesprochen, dadurch, dass ich eben aufgewachsen bin mit vielen von den Adlerspielern, es waren auch viele Nordamerikaner und Kanadier dabei, wusste ich schon früh Bescheid über den College-Weg. Und das war immer so ein bisschen auch ein Traum von mir, das vielleicht mal dorthin zu schaffen. Und dann über die Jungadler haben wir immer einmal ein Jahr ein Turnier gespielt, entweder in Kanada oder in Nordamerika, wo ich natürlich auch das Privileg hatte, dann solche Turniere spielen zu können und mich auch eben drüben ein bisschen zeigen zu können und beweisen zu können. Und ja, dadurch ist es dann zustande gekommen, dass ich erst von Fargo, von der Nachwuchsmannschaft gedraftet wurde in Amerika und dann zum College committed habe.
Boah, Fargo, das ist schweinekalt, glaube ich, oder?
Ja.
Ja, jetzt warst du, glaube ich, sogar 5 Jahre am College, ne? Aufgrund dieses ein Jahres, was man dann, glaube ich, nochmal on top bekommen hat, wegen dieser Pandemie-Geschichte. Jeder erinnert sich.
Ja.
Bachelor hast du gemacht?
Genau, ich habe meinen Bachelor fertig gemacht.
Ja.
Und dann durch das Extrajahr, was man wegen Corona bekommen hat, bin ich dann zu einer anderen Uni gewechselt, wo ich dann auch meinen Master fertig gemacht habe.
Ist Business Administration richtig? Stimmt das?
Genau,
ja. Die Anschlussfrage, wie fühlt man sich dann so als Intellektueller in der Eishalle?
Ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie besonders fühlt.
Aber war dir das ultimativ wichtig, Lukas, diese Zweigleisigkeit zu haben? Auf der anderen Seite ist man jetzt halt schon ein paar Jährchen älter und fängt jetzt in der Penny DL natürlich als schon etwas älterer Spieler. Nicht, dass du alt bist, ne? Weißt, was ich meine. Wie wichtig war dir das, dass du dieses duale System, möchte ich mal meinen, durchlaufen hast?
Ja, es war schon wichtig für mich. Ich meine, dass ich dann letzten Endes auch meinen Master mache, das hatte ich erstmal gar nicht auf dem Plan, als ich früher rübergegangen bin. Das hat sich dann einfach so entwickelt, eben wegen dem Corona-Jahr und dass es für mich dann einfach sich rauskristallisiert hat, dass es nochmal eine gute Option ist, ein Jahr zu bleiben. Mhm. Aber ja, mein Bachelor zu machen, das hatte ich schon von vornherein. Ich wusste natürlich nicht ganz, worauf ich mich da einlasse, als ich dann rübergegangen bin und wie man das alles handeln kann, aber das läuft echt top drüben, muss ich sagen. Das geht alles Hand in Hand und man bekommt jede Hilfe, die man irgendwie außerhalb vom Eishockey brauchen kann, mit extra Nachhilfen und so weiter, damit man das alles unter einen Hut bekommt. Und ja, da bin ich schon froh, dass ich das gemacht habe und eben jetzt noch das Backup habe für die Karriere nach der Karriere.
Du hast das College gewonnen, du hast die East Coast Hockey League gewonnen, Kelly Cup gewonnen. Du hast richtig gut gepunktet, auch Scorer-Punkte-mäßig. Bekommst du jetzt in Bremerhaven über 20 Minuten Eiszeit. Wie würdest du dich selbst so als Spieler charakterisieren? Ist da noch mehr offensives Potenzial in dir? Siehst du dich auch als offensiven Spieler oder momentan eher so in einer defensiveren Rolle?
Ja, ich denke schon, dass das bei mir auch noch offensiv mehr Potenzial ist. Ich würde mich selber als Zweiwegverteidiger beschreiben. Also ja, es ist wichtig für mich, hinten meine Arbeit zu machen. Ich bin auch physisch und ja, gehe gerne in Zweikämpfe, aber möchte mich natürlich auch mit vorne einschalten und mit nach vorne gehen und auch dort punkten. Mhm.
Weil du das eben ja auch gesagt hast, Bremerhaven die beste Option. Wie viel hat das mit der Eiszeit zu tun und warum genau beste Option, wie du es eben beschrieben hast?
Ja, ich meine, das sind natürlich viele Faktoren, die dort zusammenkommen. Natürlich, ja, einmal zu wissen, dass ich dort direkt eine wichtige Rolle spielen werde und auch viel Eiszeit bekommen, wie ihr angesprochen habt, das war natürlich ein großer Punkt für mich. Und dann natürlich auch Alexander Sulzer als Co-Trainer und vor allen Dingen auch als Verteidigungstrainer zu haben, war für mich ein großes Argument. Natürlich ist er auch der Co-Trainer von der Nationalmannschaft, aber einfach die Erfahrung zu haben, NHL-Verteidiger, und er ist damals auch aus Amerika wieder nach Deutschland gekommen. Ich habe einfach ja, gedacht, dass er mir da auch sehr viel persönlich weiterhelfen kann, und er arbeitet auch wirklich sehr intensiv mit uns Verteidigern zusammen.
Weil du jetzt gerade Alex Sulzer ansprichst, Thomas Popisch, der Head Coach, und diese beiden jetzt mal rausgenommen in der Kombi. Welche Qualitäten haben die? Bei Thomas Popisch ist jemand, der ganz offen gesagt in der Eishockeywelt manchmal so ein bisschen insgesamt auch Bremerhaven vielleicht so unterm Radar surft. Dabei habt ihr, und vor allem Bremerhaven, wo du auch noch nicht da warst, die liefern eigentlich jedes Jahr brutal ab, ne? Also immer Playoffs und jetzt auch mit einer bisher überragenden Saison, auch teilweise natürlich mit der Chance da ganz oben auf Platz 1, auch wenn es jetzt am Wochenende zuletzt mit der Niederlage gegen Frankfurt nicht funktioniert hat, aber ihr hattet eine Siegesserie auch von 9 Siegen in Folge, das war auch ein Clubrekord für Fishtown. Was ist die Qualität, vielleicht nicht nur von Alex Sulzer, sondern auch von Thomas Popisch als Head Coach, so wie du es bisher erfahren hast?
Ja, ich meine, man merkt direkt, dass beide sehr viel Qualität mitbringen und auch sehr viel Stabilität. Ich meine, Sulzer ist jetzt sein zweites Jahr in Bremerhaven. Popisch ist ja schon länger dort, aber man merkt es einfach, dass dort eine sehr gute Kultur aufgebaut wurde über die letzten Jahre und dass da viel Stabilität ist und dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, was das System ist und ja, was wir im Endeffekt, was wir machen müssen, um Spiele zu gewinnen.
Jetzt haben wir im Anschluss im Interview, die Zeit läuft weg, deswegen die Frage jetzt schon.
Wir können überziehen.
Julian Nabravnik, der ist ja mit dir zeitgleich ins College gegangen. Ihr habt gemeinsam bei den Jungadlern gespielt. Wie war es da so? Habt ihr immer Kontakt gehabt in dieser Zeit? Und gibt es eine gute Geschichte, mit der wir ihn nachher gleich konfrontieren können?
Eine miese Geschichte natürlich.
Na, miese Geschichten glaube ich nicht. Ja, ich denke, man bleibt immer ein bisschen in Kontakt, vor allen Dingen, wenn man... ja, als Deutscher in Nordamerika ist und so den gleichen Laufweg ein bisschen geht mit der Nachwuchsliga und im College. Klar, man bleibt immer im Kontakt. Ich habe mich jetzt auch gefreut zu sehen, dass er nach Frankfurt kommt, dass ich jetzt wieder gegen ihn spielen kann, weil das war auch schon immer eine coole Rivalry, als ich in Lake State gespielt hat und er in Mankato mit dem Tuomi noch zusammen und dem Marc Michaelis. Da haben wir uns immer wieder gegeneinander gesehen und gegeneinander gespielt, und da bin ich jetzt froh, dass es wieder der Fall ist in der DL.
Was für ein Spieler ist das? Was für ein Spieler hat die deutsche Eishockey-Liga mit Julian bekommen?
Ja, er ist ein sehr, sehr erstmal qualitativ hochwertiger Spieler. Also er hat sehr viel Skill an der Scheibe, auch sehr viel Speed. Und ja, ich denke, das große Eis wird ihm auch helfen, das einfach zu zeigen. Dass er ein sehr schneller Spieler ist und dass er aber auch einen sehr guten Überblick hat und andere Spieler gut findet und auch selber den Scoring Touch hat. Also ja, ich bin gespannt, was er noch zeigen wird in den nächsten Jahren.
Ja, aber ich glaube, die Liga hat auch mit dir ein sehr interessantes neues Gesicht hinzubekommen. Und wir versuchen natürlich bei den Interviews die Klammer auch wieder zu schließen, möchte ich mal meinen, ne? Damit das so ungefähr so aussieht, als wenn wir einen totalen Plan hier haben bei uns in die Eishockey-Show. Ich habe das mehr oder weniger angefangen mit... ja, den Beginn auch deiner Karriere zum Abschluss. Ich will jetzt nicht hören, dass du das morgen tun wirst. Ist mir schon klar, dass die Frage auch ein bisschen schwierig ist. Aber weil du natürlich auch gebürtiger Mannheimer bist und, glaube ich, auch früher als Bub wahrscheinlich auch mal im Friedrichspark rumgelungert bist, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Inwieweit ist das vielleicht dann trotzdem irgendwann mal, wann auch immer, bist ja dann doch noch jung genug, mal ein Ziel und eine Idealvorstellung, irgendwann mal das Adlertrikot zu tragen als Eishockeyspieler. Also bei den Männern natürlich dann.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich war davor, bin ich immer im Kontakt geblieben mit Mannheim, habe dort trainiert. ich denke, das ist kein großes Geheimnis, dass irgendwann in meiner Karriere, dass ich auch für Mannheim spielen will, aber jetzt fokussiere ich mich einfach auf das Jetzt und wie es im Moment läuft in Bremerhaven. Mhm.
Ich habe gerade übrigens, das ist ein guter Hinweis, von der Regie aufs Ohr bekommen, so viel darf ich ja verraten. Uns fällt auf, dass du möglicherweise, Lukas, der bestgekleideste Interviewpartner bist bei uns bisher in die Eishockey-Show. Ganz akkurat, ganz adrett. Ist das sogar vielleicht ein Hemd unter diesem Zipper oder ist das ein Polo? Weil dann wärst du wirklich der Erste mit Hemd, glaube ich. Okay, alles klar, gut.
Nein, so.
Ja. Nur, dann seid ihr die Polo Boys, weil hier, guck mal, Magic Mike, der trägt deinen Style auch dann auf.
Ja, fehlt mir auch dein Pulli. Style.
Ja. Lukas, das war der investigative Journalismus in die Eishockey-Show. So viel Spaß muss sein. Danke für deine Zeit. Interessant, weil vor allem, glaube ich, auch dein Werdegang ein, ja, nicht alltäglicher ist, aber cool, das mal so zu hören und dass es immer viele Möglichkeiten gibt, irgendwann dann auch, und du hast es geschafft, in der Nationalmannschaft zu landen und eben auch in der Penny DL. Wünschen wir viel Glück. Vergiss das 0-4 gegen Frankfurt. Da brauchst du mal auch gar nicht mehr drüber sprechen, glaube ich, oder? Ist schon History, ja, schon abgehakt, ne?
Auf jeden Fall.
Okay. Dann, Lukas, alles Gute und wir sehen uns auf dem Eis irgendwann.
Ja, danke schön.
Beste
Ciao,
Grüße.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ich glaube, dein Polohemd hat auch mal die Farbe gehabt.
Ja.
Ja.
Vor so ein paar
Jahren. Er lässt waschen, du wäschst selber. Das ist das Problem,
glaube ich. Und die Farbe ist passend zu Lüders Nase.
Oh. Der 11. ist ja schon lange vorbei.
Ist aber ein sehr schönes Bild einfach.
Ja. Ja. Okay. Ja, ich finde das spannend. Wenn jemand diesen Weg geht, auch weil du dann schon ein paar Jahre älter bist und natürlich eigentlich auch ein paar Jahre dir wegnimmst, im Profisport Geld zu verdienen, ist ja auch manchmal ein Punkt, ne? Weil du kommst aus dem College und fängst dann erst an, eigentlich so richtig zu sagen, jetzt bin ich Profisportler, jetzt kann ich damit auch Geld verdienen, meinen Unterhalt gestalten. Aber du hast eben, er sagt es ja, du hast was für die Karriere nach der Karriere.
Genau, das kann man so und so sehen. Mhm. Ja. Also ansonsten dauert es oft nach der Karriere für die Leute lang, dass sie dann wieder Geld verdienen. Ja, das ist Fakt. Ja. Also das ist bei manchen Leuten so, dass das dann zum Teil sehr lange dauert oder wirklich auf sich warten lässt, bis dann wieder Asche reinkommt. Da ist man jetzt abgesichert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man auch eins nicht vergessen. Wenn man sich mal die NHL inzwischen anschaut, gibt es immer mehr College-Spieler, weil die extrem gut ausgebildet werden. Mhm. Also die Möglichkeiten da zu trainieren, zu spielen, also was es da alles gibt, also diese Trainingsarenen und diese Möglichkeit auch Off-Ice zu trainieren, die ist im College hervorragend. Also das heißt, du weißt, du wirst gut ausgebildet und du hast dann vielleicht im 20-Jährigen, wenn du mit 22 Jahren kommst, schon ein bisschen einen Vorteil, oder mit 23 Jahren kommst, in die Profiligen, weil du dementsprechend ausgebildet wurdest. Also ich sehe das so ein bisschen als Alternative und nicht so, dass man tatsächlich Geld verliert.
Und ich glaube, und damit sind wir auch nochmal zurück bei Bremerhaven, die, wie ich ja schon gesagt habe, auch in dieser Saison wieder extrem abliefern. Auch nach dem Deutschlandcup, klar gab es jetzt die Niederlage, aber vorher diese 9 Siege in Serie. Und letztlich sind sie Dritter, aber punktgleich mit Platz 2, also mit den Straubing Tigers. Du hast auch nochmal nachgeguckt, letzte Saison war das ja gar nicht viel anders. Also es ist eigentlich wieder hohe Qualität bei der Mannschaft von Thomas Popisch. Und man holt sich ja jetzt sogar für die Zukunft neue sportliche Kompetenz mit ins Team. Mit Sebastian Furchner, der ab Januar 2024 dann eingearbeitet wird, um das sozusagen bei Alfred Prey. Das ist ein smarter Move, wie ich finde. Wir können ja auch vielleicht mal Alfred Prey hören dazu. Also über die Verpflichtung, wenn man so will, von Sebastian Furchner.
Perspektivisch gesehen wird natürlich Sebastian mein Nachfolger werden. Und das werden wir so regeln, dass es für den Club in bester Art und Weise geschehen wird.
Ja, cool und analytisch und trocken wie immer Alfred Prey, der auch natürlich selber sagt, ich bin so langsam in dem Alter, wo ich eben auch nicht mehr ganz so lange diese Aufgabe wahrscheinlich dann übernehmen werde. Hat natürlich alle damit gerechnet, dass er in Wolfsburg das macht, Sebastian Furchner, weil er auch schon da angedockt an Charlie Fliegauf. Mhm. Jetzt geht er rüber, hat auch familiäre Gründe. Frau kommt aus Bremerhaven. Also
es gibt sehr guten Kontakt. Er war nur ein Jahr da als Spieler, aber der Kontakt ist nie abgerissen.
Da hat er seine Profilaufbahn begonnen eigentlich. Also hinterlässt auch Spuren, hat immer gesagt, wir sind immer im Austausch gewesen.
Ja, ich finde das auch, dass es absolut Sinn macht. Vor allem, wenn es so geführt quasi passiert. Ja, dann ist klar, was der Weg ist, es ist klar, wer das ist, der kann sich langsam einarbeiten, auch die Philosophie wieder kennenlernen von dem Club, die ganzen Menschen kennenlernen. Und die Philosophie von dem Club ist ja schon, in den letzten Jahren hat sich ein bisschen verändert. Also ich glaube, der Stamm ist geblieben, aber man findet inzwischen trotzdem Wege, tiefer zu werden, gute Entscheidungen zu treffen, welche Spieler das dazukommen. Du hast es angesprochen, ich meine, wir haben ja drauf geschaut, weil wir gesagt haben, stehen die da oben? Ja, die haben nur einen Punkt mehr im Vergleich, 20 Spiele letztes Jahr, 20 Spiele dieses Jahr. Das heißt, da ist schon wirklich Konstanz da, wie in Bremerhaven abgeliefert wird. Und man darf auch eins nicht vergessen, Franz Verlitsch hat schon lange verletzt. Und trotzdem findet der Weg, man sieht es hier, auch das letzte Spiel ist gegen Frankfurt verloren, aber zuvor, zu Punkten, regelmäßig zu Punkten, zu Siegen. Und es hat natürlich in der Offensive viel mit Jeglitsch zu tun, mit Urbas zu tun, auch der war mal zwischendrin verletzt, mit Brukiser zu tun, der ist ein sehr offensiv starker Verteidiger.
Reihenpartner, also ein Verteidigerpärchen mit Käble normalerweise.
Ja, genau. Aber es ist insgesamt dieses System, dieses unangenehme System, wo sie in der neutralen Zone wirklich gut zumachen, wo sie sehr viel in Zweikämpfe investieren und dann aber gut zum Tor arbeiten. Also man muss wirklich, muss man anerkennen, die Tiefe ist dieses Jahr größer geworden. Letztes Jahr hat es auch mal einen ordentlichen Slump gegeben, wo einige Spiele hintereinander verloren wurden. Aber dieses Jahr in Bremerhaven, der Kader schaut echt gut aus und der liefert auch dementsprechend ab.
Ich glaube auch, die Abhängigkeit von Urbas ist weniger geworden, weil du vorhin den Slump angesprochen hast. Letzte Saison war er mal, glaube ich, so knappe 20 Spiele verletzt. Ja. Und ich glaube, in dem Zeitraum haben sie 12 aus 19 Spielen verloren. Und jetzt war er ja schon mal 5 Spiele verletzt, aber da haben sie alle 5 gewonnen. Jetzt kann man natürlich sagen, das muss nicht nur an Urbas liegen. Aber ich glaube, weil du meinst eben, die Breite des Kaders ist einfach größer, dass, sage ich mal, der Ausfall des, sind wir ehrlich, immer noch Top-Stürmers und aktuell, glaube ich, auch Top-Scorers, nicht so groß wiegt wie vielleicht noch letzte Saison.
Ja. Und defensiv sind sie ja brutal
und
stark.
Und die sind hungrig. Ne? Also da wird ja auch immer gesagt, es ist geil, dass wir immer in den Playoffs da drin sind und dieses Viertelfinale geht uns extrem auf die Nüsse. Wir wollen auch mal diesen nächsten Schritt machen und das ist eben dann auch mal noch dieser Step ins Halbfinale. Also dieser Ehrgeiz ist natürlich auch entstanden über die Jahre jetzt.
Klar, dieses Jahr ist auch mehr Tiefe da. Also wenn man sich jetzt anschaut, das ist, was ich gemeint habe, ich sehe da dieses Jahr auch mehr Tiefe und dementsprechend auch noch mehr Potenzial. Das ist wirklich konstant über das ganze Jahr, über die Saison hinweg zu halten.
Also. Unterstell mir nicht so viel Tiefsinn.
Nein, würden wir nicht tun.
Ich dachte, ich drücke den Nippel, drückst du die hier?
Sehr stark, Mikey.
Nee, ich wasche meine Hände in Unschuld.
Gut, dann lass uns weitermachen und 2 Plätze nach oben klettern, zumindest was die Tabelle betrifft. Denn wir waren natürlich jetzt bei Bremerhaven auch, weil wir mit Lukas gesprochen haben. Aber es bleibt ja nicht aus. Das verrückte Wochenende und das torreichste Spiel dieses Wochenendes, nicht nur von diesem Wochenende, kommen wir gleich zu, war ja Wahnsinn. Wolfsburg gewinnt in Berlin mit 9-6. Und da war ja alles drin. 15 Tore in einem Spiel, 8 Tore im letzten Drittel, 1-4 nach dem ersten, 1-6 aus Berliner Sicht nach dem zweiten. Und am Ende hieß es 6-9. Wir können ja noch mal ein paar Tore zum Abschluss zeigen, denn es wurde ja noch mal richtig eng. Ja,
mit 7-6 war es zwischendrin.
Ja.
Das ist, glaube ich, jetzt der 6. Treffer.
Genau. War nicht mehr viel auf der Uhr und dann, klar, versuchst du natürlich nochmal alles und dann gab es die 2 Treffer noch zum 6-8 und zum 6-9 aus Sicht der Eisbären.
Also Wolfsburg ist ja da echt brutal gestartet. Gefühlt waren die ersten 4 Schüsse alle samt ein Treffer. Dann ist Hildebrand raus, der übrigens eine hervorragende Saison hält, abgesehen jetzt von dieser Partie. Aber das ist ein verrücktes Spiel. Wir haben vorher auch mal gesucht. Ich glaube, das war das torreichste Spiel in der deutschen Eishockey-Liga seit
2015.
17, dachte ich.
Nee, 15.
Gut, dann ist es 15.
Ja. Also auf jeden Fall.
Mal gab es.
Ich habe die Liste gleich da, aber ich wollte die Kollegen jetzt nicht so rauszwingen.
Alles gut. Also torreichstes Spiel seit 2015 behaupte ich jetzt. Ja. Du wirst die Liste vorlegen und dann sagen, dass ich richtig liege oder eben auch nicht. Und 8-mal gab es sogar Spiele mit mehr Treffern und der Rekord in einem Spiel, der liegt bei 19 Toren und das war im Jahr 2007 die Partie Iserlohn gegen Nürnberg. Das geschmeidige 9-10 für alle Statistikerfahrenen.
2015 war es eben nach Overtime die 15 Tore. Wenn man jetzt sagt, nach 60 Minuten war es 2007 zuletzt Köln gegen Straubing. Ein 11-4 für Köln damals.
Das ist ein crazy Spiel, das ist Eishockey.
Hier sieht man mal alle Tore. Also 15 gab es durchaus schon ein paar Mal.
Und 2015 war das letzte Mal, da war auch Berlin dabei.
Genau.
Schwenningen-Berlin.
Ja, genau. Das war eben nach Overtime.
Also so viel zur Statistik, aber die Eisbären verloren, nach wie vor Tabellenführer. Wenn man überhaupt sagen kann, sie haben ein Problemchen, dann ist es vielleicht das Problem, zu Hause nicht ganz so erfolgreich zu sein wie auswärts. Heimbilanz ist so
oder durchschnittlich. Hätten sie fast gar nichts verloren, dann würden sie alles
gewinnen. Ja, nein, du weißt, was ich sagen will. Sie haben zu Hause 15 Punkte geholt, auswärts 27, ist auch der Topwert mit Abstand in der Liga. Und zu Hause haben 9 Teams mehr Punkte geholt. Also das ist sicherlich dann auch nicht der Anspruch für die eigenen Fans. Aber insgesamt musst du da oben stehen und wie du die Punkte holst, dann auch lattenstramm egal. Will nur sagen, so eingeordnet war das natürlich dann eine unglückliche Niederlage. Vor allem, wenn sie das noch drehen, wäre es natürlich wäre das Dach weggeflogen, Mercedes-Benz Arena, muss man auch sagen.
Aber es ist schon so, wenn man drauf schaut, also das ist die Mannschaft, die den größten Unterschied an Punkten hat, 19 Punkte mehr im Vergleich zu letztes Jahr nach 20 Spiele. Und ich glaube, das hat einfach auf der einen Seite damit zu tun, dass das System von Serge Aubin wieder greift. Das ist die Spielweise, das ist die offensive, mit Selbstvertrauen gespickte Art und Weise, die Scheibe nach vorne zu kriegen, die Seiten zu verlagern, Pässe von hinter der Torlinie nach vorne zu spielen, schnell zu sein, im Powerplay, aber auch ruhig zu sein, Wege zu finden, zum richtigen Zeitpunkt Tore zu schießen. Aber auf der anderen Seite, erstmal funktioniert Hildebrand sehr gut im Tor. Aber auf der anderen Seite sind natürlich, muss man Richer auch mal rausnehmen. Der hat letztes Jahr ganz schön auf den Sack bekommen, weil er angeblich die Spieler, die er geholt hat, dass die nicht so gut funktioniert haben. Dieses Jahr muss man dann aber auch sagen, Hut ab, was er geholt hat, weil jeder einzelne von denen liefert ab. Und Tiffes zum Beispiel vorne drin, einer der Topscorer bei denen. Byron, der hat Geschwindigkeit reingebracht. Byron, jemand, der das schon kennt, Wissmann, eine Top-Verpflichtung wieder zurück. Tobi Eder, den man geholt hat. Also es sind alle Spieler quasi, die gekommen sind, die mit dazu beitragen, dass die Berliner momentan die meisten Tore haben. Und das ist das, was sie erfolgreich gemacht hat, wie sie Meister worden sind, nämlich die Offensive.
Und das mit Serge Aubin, diese zwei Meistertitel, bis es dann eben im letzten Jahr eine schwierige Saison wurde. Jetzt hat aber der Eisbär gesagt, den behalten wir, da verlängern wir noch. Kam, glaube ich, am Freitag, glaube ich, wurde es bekannt gegeben, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Verlängerung des Vertrags mit Serge Aubin. Ich wurde, da haben wir es nochmal, aus den sozialen Medien.
Skate with the fucking puck!
Genau, klare Ansagen, dafür ist er dann anscheinend bekannt. Nein, aber ich wurde vor kurzem gefragt und wir hatten dann einen kurzen Austausch, wer ist vielleicht der beste Trainer, oder nicht der beste, aber vielleicht auch einer, der eine sehr gute Qualität hat, nachdem jetzt der Übertrainer, möchte ich mal meinen, mit diesen Endlos-Titeln Don Jacks nicht mehr in der Liga ist. Und dann waren wir so ein bisschen bei Serge Aubin und ich hatte auch so das Gefühl, na klar, ohne den anderen ist das wegzunehmen, das meine ich damit nicht, aber wenn du als doppelter Meistercoach unglaublich viel richtig machst, dann so eine Saison hast, wie die letzte der Eisbären und trotzdem irgendwie im Sattel bleibst, dann bedeutet das natürlich auch, A, dass man nicht hektisch wird in Berlin, aber dass du offensichtlich so eine Qualität hast und das zeigt es ja jetzt wieder, dass er der Richtige nach wie vor ist, weil wie oft hört man dann so, oh ja, jetzt klar, zweimal Titel geholt, jetzt hören sie nicht mehr richtig hin, die sind schon satt und weiß ich nicht und der hat die Kabine verloren, das kommt ja dann immer alles so raus, wenn eine Mannschaft nicht so abliefert. Aber jetzt sieht man ja, sie hören ihm nach wie vor zu, er spielt nach wie vor offensichtlich das richtige Eishockey mit der Mannschaft, mit dem Kader, den du gerade angesprochen hast und dann ist das einfach auch ein guter Coach offensichtlich und ganz klar, zeigte das.
Da bin ich bei dir. Ich habe das auch letztes Jahr letztendlich verteidigt, dass man da festhält an Serge Aubin. Weil es ist nicht gegen den Abstieg gegangen. Man muss ja nicht jetzt irgendwie, so schlecht sind sie auch nicht da gestanden. Aber okay, dann ist es in mein abgeschenktes Jahr. Aber jetzt denkt man einfach dran.
Von den Ansprüchen ausgegangen,
ist ja klar. Ne? Aber jetzt denkt man einfach mal dran. Du hast einen Trainer, der ist zweimal Meister geworden. Und jetzt möchtest du einen neuen Trainer reinbringen. Wo kriegst du denn einen besseren Trainer her? Wer ist denn der bessere Trainer, der in Europa momentan rumläuft, der vielleicht frei ist? Ja, mir ist keiner eingefallen. Dann würde ich auch sagen, hör mal zu, der hat zweimal die Meisterschaft geholt, der weiß, wie es funktioniert, dass man erfolgreich ist. Der hat das Ganze auch schon gezeigt, in Österreich Meister zu werden. Also der weiß, wie das geht. Also bleibe ich bei ihm und gebe ihm auf jeden Fall noch mal eine Chance, um zu sehen, ob er das Ganze mit einem anderen Kader herumdrehen kann. Und das muss man ganz klar unterstreichen, das ist ihm absolut gelungen.
Genau, da machen wir erstmal den Strich drunter, beziehungsweise den Haken, hat er unter seinen Vertrag auch gemacht. Dementsprechend erstmal alles wieder klar bei den Eisbären Berlin, auch wenn das letzte Spiel verloren wurde. Aber wir können ja mal reinhören, Mikey, war ja ein besonderes Spiel insofern, weil Cable Guys,
die Trainer
und wer war verkabelt?
Ja, Serge Aubin und Mike Stewart waren beide verkabelt. Und da haben wir mal die Kollegen der Social Media Abteilung haben ein Best-of gepostet und das wollen wir uns mal anhören.
What the fuck did that hit? Skate with the fucking puck!
Yeah, go. Give me Fauzi. Give me Fauzi.
Hey guys, let's trust each other. Once we look up ice, we're not gonna go back. So we can start building speed. Okay? But no cheating. Don't leave. Don't leave too fast. But once we start looking up ice, let's press, let's go.
Alkin from a face-off, there we go to a control breakout. I don't get it. A face-off loss and then it's a control forecheck.
Come on, fuck me! Ah, Paulie, fuck off.
Guys, we gotta start making plays. We're wide open, make plays. Tape to tape.
Yeah!
Wahrscheinlich, du hättest wahrscheinlich kein besseres Spiel treffen können, für den Cable Guard und die Trainer zu verkabeln, wenn es 15 Tore gibt, ja, weil da ist keiner happy, das ist klar. Ich glaube, das haben wir hier auch gehört. Mhm. Aber letztendlich, wenn das so ein crazy Spiel ist, wo du wirklich nicht weißt, was passiert, sieht man auch, dass die Trainer dann denken, was ist hier eigentlich los?
Ja. Ja, dann lass uns einen Schritt weitergehen. Wir waren eben bei Bremerhaven und der Niederlage der Fishtown Penguins. Und ja, einer muss es ja dann gewonnen haben im Normalfall. Das waren die Frankfurter Löwen. Und ich habe schon angekündigt, wir haben heute zwei frische Gesichter am Start, weil die alten seht ihr ja hier schon. Dementsprechend schalten wir frische rein. Und Lukas Käble, der mit ihm ja auch bei den Jungadlern aktiv war. Was ist mit dir?
Nix, ich halt.
Ja, dich habe ich rausgehalten jetzt als junges Gesicht.
Ja. Ja, bin ich auch nicht mehr jung.
Nein.
Aber ich bin nicht jung und nicht alt.
Nein, du bist jung, das ist jetzt das Kompliment. Ich habe dich ja extra rausgelassen. Du bist
speziell.
Ja, danke.
Bitte. Du bist speziell mittelalt. So, jetzt kommen wir aber wirklich zu unserem zweiten Gast und damit zu einem frischen Gesicht der Frankfurter Löwen. Und wir sagen herzlich willkommen in die Eishockey-Show, Julian Napravnik. Schönen guten Tag.
Hi, servus.
Servus. Ja, wir freuen uns. Vielen Dank für die Zeit vorneweg und direkt mal die Frage, ist ja noch nicht so lange her, relativ frisch bei den Löwen. Wie ist es denn so in der Penny DL? Schon eingelebt, eingegroovt auf jeden Fall mit den ersten beiden Partien, aber so insgesamt, man muss sich ja immer wieder ein bisschen zurechtfinden, auch wenn du natürlich das Umfeld logischerweise ganz gut kennst.
Ja, hey, ich fühle mich wohl, bin super angekommen, bin ja jetzt schon eine Woche hier. Ja, direkt angekommen, habe alles direkt bekommen, eine neue Wohnung und alles und fühle mich pudelwohl.
Das war meine Frage, bist du noch im Hotel oder hast du gleich schon eine Wohnung bekommen? Hast du schon was, wo du heimisch bist?
Nee, ja, habe direkt eine Wohnung bekommen, zum Glück.
Okay, direkt Druck gemacht bei den Verantwortlichen. Ich will hier meine eigene Hütte haben. Steht da auch schon der Gaming-Stuhl oder ist das jetzt zu viel Klischee?
Nee, noch nicht. Da bin ich noch nicht.
Okay.
Der kommt aber vielleicht die nächsten Tage.
Ja, wir haben ja eben mit Lukas gesprochen. Er hat ja auch uns kurz erzählt, dass ihr natürlich schon immer mal wieder auch Kontakt hattet aufgrund des durchaus ähnlichen Lebenslaufes. Wie oft tauscht man sich dann auch aus, vor allem jetzt, wo man in der gleichen Liga spielt?
Ja, relativ oft. Wir haben öfters mal geschrieben. Ich meine, wir haben 4 Jahre, glaube ich, bei den Jungadlern zusammengespielt. Und danach sind wir beide nach Amerika gegangen. Dort haben wir auch in der USHL gegeneinander gespielt und dann 4 Jahre am College auch gegeneinander gespielt. Also wir kennen uns schon sehr, sehr lange und da sind wir ab und zu immer im Kontakt geblieben.
Der Lukas hat gesagt, mit dem Julian kommt ein Spieler, der hat unheimlich viel Skill, viel Speed, offensiv stark. Wie würdest du dich selbst beschreiben als Spieler?
Ja, ähnlich würde ich sagen. Ich denke mal, dass ich sehr gut auf meinen Schlittschuhen bin. Ich kann mich gut bewegen, bin relativ flink. Und ja, hat ein Auge für die Mitspieler. Ich glaube, das hat er gut getroffen. Mhm.
Ich bin ja offensichtlich heute, glaube ich, so ein bisschen der Beauftragte für das Lehrprogramm in eurer Laufbahn. Dementsprechend College, Minnesota State warst du dann, glaube ich, ne? Diese 4 genau. Jahre, ja. Hast du da auch Bachelor am Start oder wie sieht es da bildungsmäßig aus? Ist uns hier ganz wichtig, weil ich hier natürlich auch mit Professor Goldmann...
Ja, ein Bachelor...
Bitte? Ja, ich mit Professor Goldmann natürlich auch hier einen ganz wichtigen Ansprechpartner sonst hätte.
Also, okay. Ja, nee, Bachelor habe ich gemacht, abgeschlossen in Sportmanagement. Mhm. Und ja.
Warum? Das haben wir uns gefragt. Du kannst uns das gerne nochmal wiedergeben. Du warst ja in der AHL dann aktiv bei den Hershey Bears. Hier ist übrigens auch ein alter Hershey Bear neben mir. warum hast du dich dann final dafür entschieden, zurückzukommen nach Deutschland, in die PenEDL und zu den Löwen Frankfurt?
Im Grunde um mangelnde Spiele sozusagen. Ich meine, ich war bei den Hörspielen, ich bin direkt da nach dem College hingegangen, habe direkt gespielt gehabt und dann habe ich gedacht, okay, das wird jetzt so weitergehen und dann im neuen Jahr angekommen. Das war dann letztes Jahr und da bin ich dann insgesamt nur auf 18 Spiele gekommen. Mhm. Und ja, es war ein sehr schwieriges Jahr, aber wurde dann gesagt, auch nach der Saison, ja, es wird sich nächstes Jahr viel ändern. Du wirst eine größere Rolle spielen, mehr Einsätze bekommen und das ganze Programm und diesen Jahr angekommen. Deswegen habe ich auch nochmal unterschrieben nach dem Jahr. Und dann bin ich dieses Jahr wieder zurückgegangen nach Hershey, die 3 Vorbereitungsspiele gespielt und dann nur auf der Bank gesessen, als diese reguläre Saison angefangen hat. Und da war mir dann relativ klar, okay, ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich bin noch relativ jung in meinem ersten, zweiten Profijahr. Ich muss jetzt Spiele spielen. Und mit Frankfurt hatte ich schon lange, lange Kontakt. Sogar letztes Jahr schon habe ich mit Franz öfters mal gesprochen. Mitten der Saison, so, er hat immer mal angesprochen, dass in Frankfurt immer ein Platz für mich frei wäre und dass ich gerne dorthin kommen könnte, wenn ich zurückkomme. Und dann sind wir aber so verblieben über den Sommer, dass ich mich nochmal in Amerika versuche und nochmal zurück nach Hershey gehe. Und damit war er auch einverstanden, hat mir da zugesprochen und alles. Und ja, so, als ich dann jetzt nicht gespielt hatte, dann gingen die Gespräche wieder los und er hat wieder gesagt, du kannst gerne zu uns kommen. Und ja, da hat eigentlich alles gepasst. Ich meine, er hat mir eine gute Rolle angeboten, dass ich Spiele spielen werde. Und Frankfurt ist ja meine Heimat. Ich bin ja von dort und deswegen da im Gesamtpaket hat alles gepasst.
Also insgesamt stand es ja eigentlich, glaube ich, schon länger fest, oder? Dass du, wenn du zu den Löwen gehen kannst, weil wir haben den Post von den Löwen Frankfurt jetzt rausgepackt und du hast ja einen Löwen auf dem Unterarm tätowiert. Jetzt ist die Frage, seit wann hast du den und stand seitdem schon fest, dass du zu den Löwen gehst?
Nein, das ist ganz unabhängig. Das war vor 2 Jahren im Sommer, habe ich das Tattoo gemacht. Das ist eigentlich ein, das ist für meinen Bruder und mich sozusagen, also das sind unsere Sternzeichen, der Löwe ist mein Bruder und der Stier bin ich und das sind wir auch da zwei, die am Hockey spielen, zusammen so groß geworden sind, Hockey gespielt haben und dafür ist das Tattoo und dann wurde mir gesagt, ich soll ein Foto machen, was irgendwie ein Löwe, irgendein Löwe mit im Bild wäre und da hat mir mein Bruder direkt gesagt, ja komm, nimm doch dein Tattoo, da ist ein Löwe drin.
Ja, und das perfekt. Also jetzt heißt es bald Überschrift, Löwe Napravnik geht stierisch ab. Stell dir mal vor. Das ist eine gute Überschrift. Wow. Der stierische Löwe. Ja. Das ist eine Mega-Kombi.
Lass es dir patentieren am besten, dass nicht irgendwer klaut.
Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Sehr schön. Gleich noch ein Satz zu den Löwen, aber klang bei Lukas Käble eben auch an. Hat der Rick gefragt, würde ich dich natürlich auch mit reinnehmen. Inwieweit hat vielleicht aber auch zurückzukommen nach Deutschland, die Perspektive Nationalmannschaft eine Rolle gespielt und inwieweit hattest du da auch im Vorfeld schon mal Kontakt, weil alle wussten immer von drüben, ja, da gibt es diesen Napravnik, das ist ein guter Spieler, den müssen wir vielleicht auch mal für die Nationalmannschaft irgendwie organisieren. Wie viel Kontakt gab es da schon und wie viel hat das auch mit der Perspektive Schwarz-Rot-Gold vielleicht zu tun?
Ja, Kontakt zu Großläufigen nicht so viel, so immer mal wieder. Ich glaube, vor 2 Jahren direkt nach dem College war der Kontakt mal da. Da wurde ich auch zur Vorbereitung der WM eingeladen. Und da hatte ich mich dann aber entschieden, zu Hershey zu gehen und dort AHL-Spiele zu spielen. Und ja, das war halt immer sehr unglücklich mit Amerika. Die Saison geht ja relativ lange. Und das überschneidet ja immer mit der WM. Und deswegen, glaube ich, war ich da immer so aus dem Bild raus und nie so eine Option dafür.
Julian, vielleicht eins noch, bevor wir über Frankfurt reden. Du hast ja auch lange diese Ausbildung im College genossen, bist da auch Meister geworden, hast Auszeichnungen bekommen als offensiv bester Spieler. Wenn du diese Ausbildung im College vielleicht kurz erklären kannst, was ist da so besonders dran im Vergleich zu anderen Ligen vielleicht?
Ich würde sagen, die mit den Jungs zu sein, sozusagen. Also es ist Du bist da in, wir haben da in so einem College-Town gewohnt, sage ich mal. Da wohnst du mit 5 anderen Jungs aus der Mannschaft zusammen, gehst da zusammen studieren, gehst aufs Eis jeden Tag. Also du bist den ganzen Tag mit deinen Freunden unterwegs und ich glaube, das hat man nirgendwo anders, so diesen Teamgeist, also dass man das da alles so zusammen macht und das, ja, als Mannschaft waren wir da relativ eng zusammen und ich glaube, das hast du halt auch im Profibereich, jetzt ist das ein bisschen anders, weil viele Ältere haben dann ja schon ihre Kinder und ihre Familien und da außerhalb vom Hockey, da hängt man halt nicht so viel miteinander ab und ich glaube, das war so der größte Unterschied zum College, weil da alle auf derselben Seite waren und alle dasselbe durchlaufen haben.
Würdest du sagen, das fehlt in Deutschland, so eine Art Möglichkeit, Bildung und Sport zu kombinieren?
Würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, die DNL ist ähnlich sowas, aber da ist es ja auch immer ein bisschen von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich, weil wo ich bei den Jungadlern gespielt habe, war das auch ähnlich, würde ich mal sagen, wie im College. Aber sowas genau wie College-Hockey gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht.
Jetzt bist du bei Löwen Frankfurt. Goldi, du wolltest eine Frage stellen. Ja,
ich sehe es dir auch an deinen Lippen an. Die ersten beiden Spiele gleich mit Roe und Bock gespielt. War das was, weil du gesagt hast, du hast viel Kontakt mit dem Franz gehabt, mit Fritzmeier, dass das so auch die Möglichkeit war, mit deiner Rolle, mit deiner offensiven Rolle so eine Position zu bekommen, warum du dich für Frankfurt entschieden hast?
Ja, also es war im Gespräch, also nicht genau direkt, dass ich mit den zwei spielen werde, aber die hatten gesagt, es war ja immer im Gespräch, dass es da noch einen Platz frei gibt in der ersten Mannschaft, wo sie noch nicht, in der ersten Reihe, wo sie noch nicht genau wissen, wen sie da rotieren sollen und haben ja auch viel gewechselt im Laufe des Jahres. Und ja, als ich dann angekommen bin, hieß es direkt, ja, du wirst mit Rani und Bock zusammenspielen und ja, da kann man sich natürlich nicht beschweren.
Ich habe Broke gesagt, Rowney habe ich gemeint, Entschuldigung.
Wir haben auch noch eine Frage von Kevin bekommen per unsere WhatsApp-Nummer, eine Sprachnachricht, die würde ich mal einmal vorspielen.
Ja, klar.
In deine Richtung, Julian.
Okay. Hi, hier ist der Tobi. Ich habe eine Frage an Julian und zwar, wie für ihn die Umstellung auf die große Eisfläche waren und wie sich es gleich angefühlt hat, mit Bock und mit Rowney in einer Reihe zu spielen. Liebe Grüße.
Ja, ich würde erstmal sagen, direkt eine große Umstellung. Das habe ich direkt im Training schon gemerkt, wo wir Powerplay trainiert haben und da hat sich so angefühlt, dass ich spiel auf der einen Seite und Bock auf der anderen Seite. Und es hat sich so angefühlt, als wäre da eine ganze Eisfläche lang zwischen uns. Also es ist eine große Umgewöhnung, muss ich schon sagen. Muss man jetzt sich erst mal dran gewöhnen und klarkommen mit. Aber ich denke mal, das wird ein 3-4 Spiele dauern, dann sollte das klappen. Mhm.
Auf jeden Fall freuen wir uns auf dich in der Liga. Wir haben noch zwei fixe Fragen, auch wenn die Zeit offiziell schon abgelaufen ist, aber inoffiziell frage ich natürlich gerne nochmal nach, weil du natürlich jetzt auch aus einer Liga kommst mit der AHL, wo ja manchmal der Weg dann auch eine Liga nach oben, NHL, was ja dann letztlich immer ein großer Traum ist, doch nicht ganz so weit ist. Jetzt bist du in der Penny DL. Hast du eine Art von Traum, der weiterhin lebt? Ist das jetzt sozusagen erstmal diese Zwischenstation und du glaubst weiter auch an den Weg nach Nordamerika oder wie ist deine Perspektive im Kopf?
Ja, ich glaube, der Traum als NHL-Spieler wird niemals sterben. Ich glaube, das ist der Traum eines jedes Eishockeyspielers, dass das dass man in der NHL spielen will. Und ich glaube, dass das noch nicht so zu Ende ist. Ich meine, die DEL ist nicht mal das, was sie mal war, sondern sie ist sehr, sehr hoch angesehen mittlerweile mit den ganzen deutschen Spielern, die auch in der NHL momentan richtig gut spielen. Mhm. Und ich denke, dass es auf jeden Fall ja eine Liga ist, auf die viele NHL-Scouts auch ihre Augen haben und dass ja dieser Traum noch nicht geplatzt ist. Mhm.
Warum auch? 75 hast du, glaube ich, als Nummer auf deinem Trikot. Ist das mit dem Hintergrund versehen oder war die gerade frei und du hast gesagt, komm, gib mir die 75?
Nee, ich war meine ganze Jugend war ich die Nummer 7, bis ich dann nach Amerika gegangen bin und da habe ich die Nummer 15 genommen durch meinen Bruder, der hatte damals immer die 15. Und jetzt so ein neues Kapitel, haben wir uns gedacht, ja komm, kombinieren wir das beides und ja, die 75 ist rausgekommen.
Wie wir kombinieren das? Hast du das mit deinem Bruder abgesprochen oder wer ist wir?
Ja.
Also das heißt, es ist so ein kleiner Berater an deiner Seite. bisschen Austausch?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Cool.
Ja.
Spielt eine wichtige Rolle. Es kam immer wieder raus, dass der Bruder offensichtlich ein Thema ist in der Familie und dementsprechend auch bei dir. Okay. Heißt, er ist jetzt vielleicht nicht offiziell der Berater, aber jemand, bei dem du dir Rat holst, so kann man das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Familie generell, alle. Aber ja, mein Bruder ist so, denke ich mal, ich weiß nicht, der hat immer so ein gutes Wort zu sagen. Wenn immer ich Probleme hatte, auch als ich in Hershey war, hat er immer positive Worte gefunden als Motivation und alles Mögliche. Also der war immer eine gute Ansprechpartner, wenn es mal schwierig war.
Schön. Wunderbar. Und wenn du nochmal einen Ansprechpartner brauchst, wir haben immer ein offenes Ohr hier in die Eishockey-Show. Du kannst dich immer reinschalten. Wir sind auch manchmal Seelendoktoren. Ja? Wir analysieren gerne. Wir machen auch gerne mal einen dummen Spruch. Also es ist alles möglich. Jederzeit willkommen. Perfekt. Scherz beiseite. Julian, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute jetzt mit den Löwen Frankfurt. Wir freuen uns auf dich in der Penny DL weiterhin und gutes Gelingen für die kommenden Spiele.
Ciao. Vielen Dank.
Danke. Ciao. 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 Mach's gut. Ja, nochmal ein bisschen was erfahren über ein neues, frisches Gesicht in der Penny DL.
Sympathisch.
Ja.
Der gute Mann. Beide.
Beide.
Ja, Frankfurt auch interessanter. Also auch mit der Reihe, wo er spielt, mit Rowney und mit Bock. Ja. Weil ja dieses Jahr schon so ist, durch diese wirklich guten Neuzugänge, die Frankfurt geholt hat, dass die zweite Reihe eigentlich fast ein bisschen besser abliefert als die erste Formation von den Punkten her, wenn man so möchte. Also das ist schon beeindruckend, Brace, Kunik, vor allem in der Verteidigung auch mit Matuschkin und Lajunen, Cremarossa, den sie noch geholt haben. Also da hat man schon viel Qualität reingeholt, ist meiner Ansicht damit auch mehr tiefer besetzt, auch hier in diesem Kader. Wir erinnern uns letztes Jahr, auch Frankfurt ist letztes Jahr bis zur Deutschland-Cup-Pause sehr weit vorne gestanden, sehr viele Punkte geholt, aber dann hat man hinten raus schon ganz schön federn lassen müssen. Und ich glaube, mit diesem Kader, so wie er jetzt auch besetzt ist, ist dieses Jahr eigentlich mehr drin, wenn er Torhüter hält.
Ja, und interessant zu hören, ne? Franz Fritzmeier hat da immer Kontakt gehalten, ne? Immer wieder... Auch mal
wenn sich der Fritzi mal festbissen hat, dann bleibt er dran. Ja, das ist so. Ich meine, ich glaube, der hat
wirklich... Beste Grüße gehen raus.
Ja, das ist ein herzlicher Gruß tatsächlich. Das meine ich sehr positiv. Der hat da auch ein gutes Gespür und hat diese, auch deutsche Spieler und so weiter, auch junge Spieler, die hat er schon gut im Blick auch. Also das hat er schon in der DL2 gehabt und das hat er. Also das ist schon...
Ja, ist auch smart, ne? Wenn du weißt, da ist eine Verbundenheit zur Location, zum Verein. Ne? Hat auch, glaube ich, im letzten Sommer schon mal wieder mittrainiert in der Pause, wo Napravnik in Deutschland war. Also, dass du den Jungs dann auch die Möglichkeit gibst, diesen Kontakt beibehältst und dementsprechend weißt, okay, wenn er mal kommt, ist unser Bub. Ja, den lassen wir jetzt nicht woanders hinziehen, ja, ne? Vor allem nicht mit der Qualität.
Dann. Ich finde es auch immer clever, wenn du einen Spieler hast, der wirklich zu einem Club will, ja, und der passt und du hast einen Platz und die Art und Weise der Rolle passt da rein, dann hole ich mir lieber so einen, bevor ich mir einen vorstelle und der muss da erst rein, weil wenn einer schon will, dann ist das, glaube ich, das Wichtigste, was einer mitbringen kann.
So, und was Frankfurt momentan übrigens erfreut, nebst der Tatsache, dass es gut läuft und aktuell der Tabellenplatz 7 rausspringt mit 32 Zählern, ist sicherlich die Tatsache, man steht sogar vor den Adler Mannheim, bei denen wir jetzt angekommen sind, die tabellarisch zumindest auf Platz 9 und 32 Punkten natürlich erstmal rein von den Punkten underperformen, weil es sind 10 Zähler auf den Tabellenführer Eisbären Berlin. Also das ist natürlich nicht das, was sie sich so grundsätzlich vermutlich zu dem Zeitpunkt erhofft haben. Oh, aber, jetzt kommt aber das Aber von dem Goldmann.
Ja. Hast du drei, muss das ganz sagen. Nach oben ja, aber du hast du 3 Punkte mehr, bist du auf dem 4. Platz. Also man muss es schon einordnen, wie eng das ist.
Ja. Vielleicht hätte ich das ja noch getan, aber hättest schön, dass Sie reingrätschen, junger Mann. Ja.
Du wolltest journalistisch den weiten Weg nach oben mal erst beschreiben.
Ich war ja noch bei Platz 9 und da steht man halt gerade erst
mal. Ist richtig, ne? Ja.
Genau, es kann ja auch übrigens so eng bleiben und dann sind es immer noch 4 Punkte. Aber Sie haben jetzt am Wochenende, am Sonntag, ein wichtiges Spiel gewonnen. Und zwar mit 3-2 nach Shootout gegen Ingolstadt, also in Ingolstadt. Und wir können uns mal kurz, Mikey, die Stimme abholen von Coach Lundskog, der nochmal, glaube ich, so zusammenfasst bei einem Spiel, wo die Adler erneut brutal viele Chancen hatten. Und er hat das so in Worte gefasst.
We got a great group in there. This is a character win, and it's a testament to the group that we had. And, you know, regardless of how tough the last couple of weeks have been, you know, that group has worked their ass off every single day. They've been filled with belief every single day.
Johan, we can look at a few scenes from your power plays. There were so many chances throughout the game. It could have been done after 60 minutes. So, what do you think about the game? What were the keys to win today?
I mean, obviously, this looks all too familiar to us. You know, we've had a lot of good looks at the net here in the last couple of games, and our inability to score is what's caused us games. You know, we early on in this bad stretch we've been on, you know, we get scored on a lot. You know, we felt like we were able to address that over the national team break, and since the national team break, you know, we've taken away a lot of the rushes against and odd man rushes, and cleaned up our defensive side of the game. On the other side, you know, we really struggle to score goals, and you know, again, we really got to fight hard for the goals that we get here tonight again. So this these clips you're showing me right now, it looks all too familiar, unfortunately.
War sehr viel drin, war sehr klar. Zusammengefasst, gerade auf die Szenen angesprochen, auch sagt er, das ist irgendwie typisch. Das habe ich jetzt schon tausendmal gesehen in den letzten Spielen. Sie haben ja eine durchaus größere Durststrecke hinter sich, haben dieses Spiel gewonnen. Er sagt, ja, das ist für uns eigentlich jetzt auch vielleicht mal wieder so ein Turnaround. Und diese Gruppe hält zusammen. Sie fightet, sie probiert alles, aber wir haben dieses Ding teilweise einfach nicht reinbekommen. Der erste Teil.
Ja, ich bin da dabei. Also gut, wenn man es jetzt wieder vergleicht im letzten Jahr, sie haben 8 Punkte weniger nach 20 Spielen als im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn man sich die letzten 8 Spiele anschaut, wo es nur 2 Siege gegeben hat, da war der größte, meiner Ansicht nach, das größte Problem, dass man in diesen 8 Spielen eben nur 18 Tore geschossen hat. Und ich habe mir die Schussstatistik mal genauer angeschaut. Untypisch eigentlich für Mannheim. Sie haben die 3 drittmeisten Schüsse. Das ist normalerweise nicht der Fall, sondern Mannheim ist eine zwingende Mannschaft, die sehr, sehr viele Schüsse nimmt. Aber da ist es der Fall gewesen, obwohl man verloren hat. Man hat die 3rd meisten Schüsse in diesem Zeitraum in der Liga. Aber jetzt, wenn man sich die Chancenauswertung anschaut, dann ist man bei einer Schusseffizienz von 6,5. Und in diesem Zeitraum eine Schusseffizienz von 6,5 beschreibt es relativ schnell. Das ist die schlechteste mit Abstand der Liga, wo das Problem war. Und wenn man jetzt genau hingeht und schaut sich auch gegen Bremerhaven schon mal an, wie die Mannschaft gespielt hat, wie die gefightet hat, wie viele Chancen das die wirklich gehabt hat, dann hat sie sich in Ingolstadt am Sonntag selber einen Weg gebahnt, da quasi das Spiel noch zu drehen, auch wenn es ein Penaltyschießen war, aber trotzdem ein Weg, wo man 2-1 hinten ist, dann nochmal ranzukommen, man hat hart gefightet und ist da rangekommen, und meiner Ansicht nach ist das Einzige, wenn man jetzt mal einen Plachter ausnimmt mit seinen 14 Toren, dass die anderen nicht konstant Tore dazu liefern, momentan. Aber da kann ich nicht mal einem das vorwerfen, persönlich, sondern seine Phasen gibt es eben. Ich glaube, die Mannschaft arbeitet hart dafür. Mhm. Das Einzige, was wirklich nicht passt, ist, dass die Tore reingehen.
Mhm. Wenn wir mal auf das eine Tor gucken, Maiki, ich glaube, du guckst mich an wie ein Auto.
Tom Kühnhackl. Ach so, das Tor von Tom Kühnhackl habe ich nicht.
Ach nö.
Aber ich, weil du es bist, suche ich es dir raus. Dann musst du aber jetzt kurz ein bisschen ziehen.
Ja, zieh. Ich springe kurz noch meinen Holmkollen runter und dann ziehe ich auf 220 Rekordmeter runter. Weil man da so ein bisschen sieht, also wirkt es zumindest so, als wenn die Erleichterung da aus seinem Körper weicht, in seinem Gesichtsausdruck, weil, oh Gott, wir prügeln das Ding aufs Tor und es passiert nicht, das, was du gerade angesprochen hast. Es kommt bei dem Tor da, den er letztlich Volley nimmt, finde ich ganz gut raus. Also heißt aber auch, bevor wir es sehen, kein großes Problem, weil Qualität im Kader da, sondern irgendwann nur die Effizienz, die automatisch aufgrund der Qualität passen wird?
Also jetzt grundsätzlich muss man sagen, die Qualität ist so hoch, dass man sich manchmal überlegen müsste, schauen wir uns kurz den Treffer an,
Zack,
dass die Qualität echt so ist im Powerplay, dass momentan auch 15 Spieler Powerplay spielen, also das heißt, die bräuchten fast 2 Scheiben, weil so viele Spieler offensiv eigentlich Möglichkeiten haben nach vorne, auch wenn sie es nicht reinbringen, und jetzt sind auch noch Spieler draußen, wie zum Beispiel Swartz, Bennett, Leubel, McInnes, die wirklich offensive Qualität allesamt haben, also das muss man sich schon mal vor Augen führen, was für Qualität dieser Kader noch hat. Deswegen mache ich mir insgesamt eigentlich nicht so viele Sorgen um Mannheim, also dieser Kader ist gut. Ich glaube, dieser Kader muss im Hinblick auf die Playoffs noch die Rollen finden, dass klar ist, wer ist für die Offensive zuständig, wer ist für was zuständig. Ich glaube, da ist noch eine kleine Verschiebung notwendig, aber die ergibt sich also normalerweise.
So Hierarchie ein bisschen?
Ja, vielleicht ein bisschen in die Richtung. Aber es ergibt sich normalerweise dann im Laufe der Saison automatisch.
Mhm. Wobei, wenn wir jetzt das Tor von Tom Kühnhackl angesprochen haben, der Jubel nach dem Sieg. Mhm. der spricht, glaube ich, auch ein bisschen Bände. Ich würde das jetzt einfach mal laufen lassen. Also da war schon, glaube ich, auch viel, jetzt nicht Frust, aber Erleichterung dabei, dass sie jetzt endlich mal wieder was gewonnen haben. Auch wenn das Spiel natürlich knapp war und Ingolstadt auch Chancen hatte und Brückmann im Penaltyschießen auch einen riesen Save hatte, den man im Zweifel später auch noch anschauen können. Mhm. Aber ich glaube, es war für den gesamten Mannheimer Spieler endlich mal wieder so, okay, wir gewinnen wieder und vielleicht auch mal so ein knappes Spiel, so ein Kampfspiel, dass man das einfach mal wieder nach Hause ziehen konnte.
Ich versuche das oft zu erklären. Das ist wirklich sehr schwer zu erklären. Wenn man
warum so oft? Weil dich keiner versteht? Oder warum muss das oft erklären?
Ich glaube tatsächlich, dass das sehr schwer wirklich zu verstehen ist, wenn man jetzt selbst in dieser Situation war. Es gibt manchmal so eine Phase, da läuft es von alleine. Da kannst du auf irgendeine Scheibe draufhauen, die so fluppelt und dann geht die unter die Latte rein und du gewinnst Spiele, die du eigentlich, wenn du wirklich selbstkritisch bist oder reflektiert bist, sagen würdest, naja, hätte man heute nicht zwingend gewinnen müssen, aber die Spiele gewinnst du. Dann kann durchaus mal passieren, dass in der Mannschaft Folgendes passiert, dass du ein bisschen vom Gas gehst, dass du ein bisschen laissez-faire wirst, dass du denkst, ach ja, komm, geht von alleine. Dann geht es tatsächlich noch eine Zeit lang und du gewinnst Spiele, die du eigentlich nicht verdient hättest zu gewinnen. Und das Ganze geht aber auch in die andere Richtung. Das heißt, du investierst unheimlich viel, du machst unheimlich viel, aber du erfährst die Erfolge nicht ein. Und das ist dann immer, wenn die Presseleute dastehen und sagen, woran hat es denn heute gelegen? Es hat eigentlich nur daran gelegen, dass wir es nicht reingemacht haben. Die haben eins mehr gemacht. Ja, ja, aber so leicht kann es ja nicht sein. Doch, manchmal ist es tatsächlich dann so leicht, weil irgendwann geht es dann auch wieder in die andere Richtung. Aber das funktioniert nicht mit Knopfdruck. Nicht, wenn du am Montag wieder meinst, okay, jetzt habe ich 3 Wochen eigentlich gemeint gehabt, ich kann da durchsurfen. Jetzt ab Montag mache ich wieder gescheit, bin ich Freitag, Sonntag. Nee, das hängt dir nach. Und das geht manchmal viel, viel länger dauert. Das machen wir, als wenn man sich das wünscht. Mhm.
Gut, dann machen wir bei... Hat
dich beeindruckt, ne?
Ja, absolut. Bei Mannheim den Deckel drauf. Wie du immer schon sagst, ich habe schon lange nicht mehr zugehört.
Da kannst du in Ruhe in die Badewanne steigen.
Mach doch das dann.
Wir können aber noch eine Frage von Frank Kaufmann uns anhören.
Sehr über gerne.
Die WhatsApp-Nummer.
Das ist eigentlich mit unserem neuen eishockeyshow@gmail.com.
Nein, @magenta.de.
Ja.
Was?
Wenn du dir natürlich deine Halbwelt falsch erzählt
hast. E-Mail?
Ja. eishockeyshow@magenta.de. Aber jetzt hören wir erstmal noch eine Sprachnachricht.
Was ist da eigentlich los?
So, das ist...
Schicke ich dir mal einen Fax, Digi.
Das ist jetzt eine Einschätzung von Frank Kaufmann. So, die hören wir uns mal an. Mhm.
Hallo ihr Lieben, hier ist wieder mal der Frank aus Mannheim. Hab eben gerade den Bericht kurz gehört, jetzt gebe ich meinen Senf jetzt auch nochmal kurz dazu. Ich gebe da dem Rick Goldmann absolut recht. Es fehlen die Tore bei den Adlern. Aber das Zweite, was ich auch leider sehe als Adler-Fan, das Umschaltspiel, wenn die anderen, wenn man zu oft den Puck beim Aufbau komischerweise in den letzten Spielen auch mal verloren hat, dann hat man schnell Konter bekommen, 2-1, 3-1 oder 2-0, je nachdem. Das war ein bisschen zu viel und die Strafbank ist mir ein bisschen zu viel im Moment. Unser Kollege David Wolf, den ich sehr mag, übertreibt, hat es in Ingolstadt ein bisschen übertrieben. Er ist immer ein Tough Guy, er wird auch ganz leicht provoziert oft, aber hat mal eine Zeit gehabt, wo er ganz wenig Strafen hatte und eine Zeit gehabt, wo er viele Strafen hatte. Und im Moment hat er wieder viele Strafen. Ein bisschen zu viel. Wir haben zu oft Unterzahl gespielt, obwohl es Unterzahlspiel ja mit 4 Toren immer noch das meiste, glaube ich, in der DEL ist. Und natürlich die Überzahl, die ist natürlich im Moment auch sehr schlecht. Also für Adlerverhältnisse sehr schlecht. Vieles auf dem Plachter und da können sich die Gegner, glaube ich, ein bisschen auch einstellen und da müssen wir wieder ein bisschen flexibler werden. Und die Verletzten, die 4 Verletzten, die hat man natürlich jetzt auch. Ich habe eher gedacht, wir können das ein bisschen leichter abfangen, aber das ist auch wohl für Adler Mannheim so 4 gute Powerplay und vor allem Penalty-Killing-Spieler sind doch schwer zu ersetzen für die Adler. Ein schöner Abend, eure Show ist super, vielen Dank.
Ja, danke.
Powerplay, Katastrophe, Unterzahl, Katastrophe.
So ist es nicht.
Nein, aber das hat ja Lundskog eben auch schon beantwortet, ne? Weil er gesagt hat, konteranfällig, da hat er gesagt...
Vor der Pause.
Genau.
Habe ich nicht gesehen bei den 2 Spielen nach der Pause, das wollte ich auch
ganz sagen. Das hat er auch gesagt, da haben wir dran gearbeitet, ne? Dass das nicht
aber
so oft passiert.
Vor der Pause, ja, war das der Fall, war jetzt nach der Pause nicht der Fall. Und zu den Strafzeiten, ja, man kann schon sagen, dass zu viele Strafzeiten da waren, das kann man immer sagen, weil jede Strafzeit ist vielleicht zu viel. Mit dem Wolfi ist es so, das ist ein Player, warum hast du einen Wolfi als Spieler? Das ist ein Player, der spielt an der Edge, immer. Du weißt ganz genau, was du von ihm kriegst. Der geht dir jeden Zweikampf, der arbeitet hart vom Tor, der steckt brutal hart ein, der zieht Strafzeiten, aber der nimmt auch mal eine Strafzeit, weil das sein Job ist. Ja? Es ist sein Job, so an der Kante zu spielen, dass er den anderen dazu bringt, dass er manchmal eine Strafzeit nimmt, aber manchmal ist es drüber, dann geht er auch. Und ich glaube, wenn man sich das Spiel jetzt nochmal anschaut, auch schon gegen Bremerhaven, dann sieht man, dass die Mannschaft sich wehrt, dass die ganze Mannschaft eigentlich so ein bisschen on the edge gespielt hat, nahe zu den Strafzeiten hin, weil sie gesagt haben, hör mal zu, wir müssen das irgendwie drehen, wir wollen das brachial in die andere Seite rüberziehen. Und dementsprechend sehe ich das sogar eher so, dass er da ein Spieler ist, der vorangeht und das Ganze in der richtige Richtung bringt, aus Sicht von Mannheim.
Das neue englische Vokabel mit Edge, oder?
Ja, aber...
Living on the edge, Rick Goldman.
Ja, wie würde man es auf Deutsch sagen? Ist so ein Spieler, der...
Ja, an der Kante.
Ja, an der Grenze
des Erlaubten.
An der Kante des Erlaubten surft.
Na komm. Komm, dann lass uns weitergehen. Und ich will jetzt nicht unter den Tisch kriechen, aber so symbolisch gehen wir in den Keller der Penny DL. Und da müssen wir natürlich automatisch über die Iserlohn Roosters sprechen, die momentan weiterhin Tabellenletzter sind, die aber, Goldi, wir hängen, die aber, wie Iserlohn eben auch unten drin, neuen Trainer haben mit Doug Shedden. Man hatte ja nach der Entlassung von Greg Poss kurz mit Pierre Beaulieu weitergearbeitet, jetzt aber seit 2 Spielen, also nach der Pause, Doug Shedden am Start, den wir natürlich schon gut kennen aus der Penny DL, weil er 4,5 Jahre in Ingolstadt gearbeitet hat. Wie siehst du erstmal grundsätzlich die Verpflichtung? Er hat jetzt in diesen 2 Spielen mit der Mannschaft erstmal 3 Punkte geholt.
Ja, ich glaube, das war schon mal sehr wichtig, auch das Wie. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt davor, was passiert ist. Hommel zurückgetreten, Poss raus, 4 Niederlagen in Serie vor der Pause, dann ist Barinka noch weg, also ein kompletter Umbruch quasi während der Saison, wenn man so möchte. Ich glaube, dass mit Post, dass man sich da verabschiedet hat, dass das schon irgendwie logisch ist, wenn man so ein bisschen in die Mannschaft reinhört. Die Art und Weise auch zum Teil ein bisschen verkopft an manchen Stellen, zu regelbelastet intern, glaube ich, hat nicht unbedingt für viel Freude bei der Mannschaft geführt. Und manchmal sagt man so, ein Trainer kann eine Mannschaft verlieren. Mhm. Ich glaube, das war da der Fall, wenn man es jetzt mal hart ausspricht. Und ich glaube, dass mit Doug Shedden, das ist es jetzt ein Trainer, den ich grundsätzlich immer holen würde. Man muss ja auch immer schauen, was gibt der Markt gerade her.
Er kam übrigens aus der Slowakei, ne? War da in Amt und Würden eigentlich.
Weiß ich nicht, ob ich den überall holen würde, zu jeder Mannschaft, aber passt er jetzt gerade da vielleicht hin? Ja, ich glaube, der passt eigentlich ganz gut hin, weil der ist 62, der hat wirklich viel Erfahrung. Er ist sehr kanadisch-Eishockey geprägter Trainer mit einer klaren Ansprache, ja, der jetzt nicht fancy 18 unterschiedliche Aufbauvarianten, Umstellungen und sonst was braucht, sondern das ist, wenn man es böse ausdrücken würde, eher eindimensional, das meine ich aber jetzt nicht negativ, sondern du weißt, was du kriegst, das geht über Bande raus, du spielst nach vorne, du hast einen Vorcheck, du weißt, wie du defensiv hinten spielen sollst. Und von der Ansprache ist das ein sehr klarer Mann, der sehr geradlinig auch auf die Spieler spricht.
Macht in der Situation Sinn.
Genau, und deswegen macht es in der Situation für mich Sinn. Mhm. Ja, macht für mich in der Situation Sinn, weil er eben auch die Erfahrung hat. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das erste Spiel gegen Düsseldorf, da haben sie einen Punkt geholt. Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie gegen Nürnberg das Spiel dann drehen.
Nach 1-4.
Das ist schon sehr spannend, genau, nach 1-4. Dann in Overtime das Spiel zu gewinnen, weil das ist was einer Mannschaft unheimlich viel Selbstvertrauen geben kann. Mhm. Du wirst gegen einen direkten Gegner, so muss man das benennen, 4-1 hinten um den Abstieg, nämlich Nürnberg. Und dann findest du einen Weg, was vorher nie gelungen ist, da wichtige Punkte zu holen. Und wichtige Punkte sind nochmal 2 in dieser Position. Und auch das Spiel zu drehen, in sich selbst quasi sinnbildlich in einem Spiel vielleicht die Saison wiederzufinden, wie man sich wünscht, aus Iserlohner Sicht, dass die Saison gedreht wird und das einmal in 60 Minuten oder 65 Minuten zu erleben. Mhm. Ich glaube, das kann wirklich viel freisetzen und das mit einem neuen Trainer, das kann Vertrauen schaffen und das könnte vielleicht wirklich Iserlohn helfen. Mhm.
Lass uns doch genau dazu auch mal den Coach hören, Doug Shedden, Mikey, ja. Der ja nach dem Spiel das Fazit gezogen hat und eben auch diese Wichtigkeit, die du gerade angesprochen hast, Rick, eben auch analysiert hat.
Well, it was really big. I said to the guys between the second and third, if we can get that next goal, come back, this could change the whole season. And we played a heck of a game the whole night. Like, I'm going after the second period. How are we losing this game 4-1? So, you know, this could be a game that the team just needed and full of confidence and going forward and upward.
Ja, can change a whole season, ne? Also kann wirklich eine komplette Saison vielleicht irgendwie umdrehen. Man spricht dann immer von dem Turnaround. Am Ende war es 5-4 in der Overtime. Also auf jeden Fall für ihn als Coach, wenn du frisch kommst und hast so ein Erlebnis auch direkt mit der Mannschaft, das ist ja Teambonding, genau. At its best, da brauchst du ja gar nicht mehr irgendwie auf den Kletterpark gehen. Oder
absolut, so, ne? Das meine ich damit eben. Da kann Glaube entstehen, da kann Glaube an Trainer entstehen, da kann der Glaube ans Team entstehen und so weiter. Weil wenn man sich die Tabelle mal anschaut,
ganz muss kurz, man auch ganz... Ganz kurz, lass mich anhaken, sie haben natürlich auch nach dem Wechsel von Poss auf Beaulieu direkt die ersten zwei Spiele gewonnen.
Ja, ich sage ja auch,
also das da kann. Gab's auch schon mal
so nicht gesagt gehabt, dass ich das so sein wird. Also, ich glaube, der Kader ist jung, der Kader ist auch qualitativ. Ich glaube auch, dass man in Iserlohn nicht so viel Geld zur Verfügung hat, diese Saison, das wie die Jahre zuvor. Dementsprechend ist der Kader von den Namen her auch nicht so stark ausgestattet, wie vielleicht das Jahr zuvor. Das muss man schon so einschätzen, aber das kann trotzdem so sein, dass dieser Kader, der muss ja nicht immer qualitativ der Beste sein, also dass der trotzdem in sich funktioniert. Und wenn man sich die Tabelle anschaut und schaut mal jetzt wirklich drauf, dann muss man schon sagen, ja, Stand heute, vom Gefühl her, sind es die letzten vier Mannschaften, die da jetzt hinten drin hängen, weil Ingolstadt ja schon ein bisschen einen Abstand hat jetzt dazu. Also es ist Düsseldorf, es ist Nürnberg und es ist vielleicht, wenn es blöd läuft, für Augsburg auch noch eng.
Und bei Ingolstadt geht man natürlich auch mal davon aus, dass sie irgendwann noch mal mehr zünden mit der Qualität unter Mark French im Normalfall. Zumindest sieht man sie nicht in den Bereichen 12 und, in den Bereich 12 und 13.
Nee, eigentlich nicht.
Genau. Also das sieht so aus, als wenn sich da so eine kleine Tabelle so abgesondert hat. Ne? Und das ist nie schön, glaube ich, weil du dann eigentlich jetzt schon weißt nach 20 Spielen, okay, wenn es nicht irgendwie außergewöhnlich läuft, spielen wir halt genau nur darum, und zwar nur, um in dieser Liga zu bleiben, irgendwie.
Und es kann sein, dass das nicht bloß eine Mannschaft ist, so wie die letzten Jahre, die dann wirklich abgeschlagen ist, wo man weiß, die sind unten drin, sondern dass das wirklich bis zum letzten Spieltag eben zwei, drei Mannschaften sind, die sich da unten wirklich betteln, wer da noch rauskommt oder wer da nicht mehr rauskommt.
Ja, und ich dachte ja schon, Iserlohn verliert das Direktduell gegen Düsseldorf, holen zwar einen Punkt, aber verlieren es eigentlich. Es wäre auch nochmal so ein Ding nach Trainerwechsel, du schlägst direkt den Gegner, der in der Tabelle einen Platz vor dir steht und hältst da den Anschluss. Auf der anderen Seite natürlich dann gut, dass sie das Spiel gegen Nürnberg nochmal gedreht haben, weil Düsseldorf ja dann wieder am Sonntag gegen Straubing verloren hat. Also jetzt sind es aktuell 4 Punkte auf Platz 13 für die Iserlohn Roosters. Und ich glaube, wichtig für den Verein, dass sie mal zur Ruhe kommen, ne? Dass da jetzt mal so eine neue Basis entsteht, weil es ja unsägliche Themen, auch mit Christian Hommel und was da alles passiert ist. Also der Verein sollte mal einfach jetzt irgendwie nur Eishockey spielen.
Wir verfolgen es.
Absolut, absolut. Ja, Problem natürlich auch noch, fällt mir gerade auf, die Nürnberg Ice Tigers, das vielleicht noch als letztes, ne? Weil Düsseldorf haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass die Saison schwierig ist.
Gut, also O'Donnell jetzt zurück.
Genau, direkt gescored, ein Tor gemacht.
Schönes Tor gemacht, ja.
Genau. Und Nürnberg aber auch gerade in einer schwierigen Phase, das vielleicht noch zum Abschluss, 7 Spiele, Niederlagenserie, kein Team gerade mehr, dabei 42 Gegentore kassiert. Da sieht es auch gerade schwierig aus, aktuell. Und das hat man ja gegen Iserlohn leider gesehen, nach dieser 4-1-Führung. Dann, last but not least, Goldi, wir haben zwar schon überzogen, aber du bist ja auch ein großer Freund des Eishockeys overseas, um mal wieder in deiner englischen Sprache zu sprechen, also from the edge of Europe, gehen wir on the other edge of the Great Lake.
Ja.
Und damit mal kurz in die NHL. Aber auf der anderen Seite sind wir dann doch nicht auf der anderen Seite, weil es wurde ja Global Series gespielt in Schweden.
Das ist richtig. Und das mit deutscher Beteiligung. Wir haben in Stockholm Stützle mit den Ottawa Senators gesehen und Seider mit den Detroit Red Wings. Die haben auch gegeneinander gespielt und wir müssen ein Tor herzeigen, oder?
Mikey? Ja, ich würde sagen, also ich glaube, es ist jetzt schon mittlerweile über Social Media, hat es jeder mal gesehen. Es ist, glaube ich, manche nennen es eine andere Sportart, was er da gemacht hat. aber ich würde es jetzt einfach mal laufen lassen. Ja, auch genießen. Wie man liest, es ist ein Home Run. Dazu muss man ja noch sagen, das war 2 Sekunden auf der Uhr noch in der Overtime. Also
das ist das Besondere.
Gibt schlechtere eigentlich. Zeitpunkte, könnte man auch sagen.
Aber macht der Torhüter auch sehr geschickt, dass er noch im letzten Moment den Kopf wegzieht, weil es hätte ihn vielleicht an der Maske getroffen.
Völlig, normal. Nein, also das ist völlig ein, normales Tor, das macht der Djokovic jeden Tag.
Das ist ein großartiger Treffer, genau wenn du vor allem Eishockeyschläger hast und kein Tennisspieler bist. Also es ist großartig und auch die Art und Weise, eben 2 Sekunden vor Ende da zu treffen, glaube ich, unterstreicht schon, dass der Timmy auf einer guten Saison unterwegs ist. 15 Spiele bisher, 20 Scorerpunkte, also
Timmy. Zweitbester deutscher Scorer der Timmy, hinter Dreiseitel, wem sonst, logischerweise.
Genau. Bei Dreiseitel übrigens hat es einen Trainerwechsel gegeben.
Ja.
Da ist Woodcroft raus und wir haben jetzt Knobloch.
Ja, the Garlic Effect.
Spreche ich das richtig aus?
Knobloch?
Ja.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Trotzdem von den Punkten. Ich würde deine Aussprache nie in Frage stellen, Rick, das wissen wir.
Doch, die Englische schon und die Deutsche erst recht.
Du hast es schon angesprochen, Leon. Punktbester deutscher Spieler mit 21 Punkten in 16 Spielen, hat, glaube ich, auch im ersten Spiel unter dem neuen Trainer gleich 4-Punkte-Spiel hingelegt. Was da nicht so läuft, ist eigentlich alles andere. Insbesondere Connor McDavid, Torhüter abgeschoben ins Farmteam inzwischen. Man hört, sie wollen neuen Torhüter verpflichten. Also ich bin gespannt, was bei Edmonton los ist, weil momentan schaut es nicht danach aus, wenn sie so weiterspielen, dass sie die Playoffs erreichen können.
Ja, und das wäre, glaube ich, für Edmonton der Super-GAU, um es vorsichtig auszuschließen.
Ist auch irgendwie nicht verständlich. Nee. Also wenn man sich auf den Kader schaut und auch letztes Jahr, was sie gemacht haben und so, man hat schon immer gedacht, da haben sie noch einen dazugeholt, Verteidiger noch dazugeholt und sie werden irgendwie runter, gut getradet irgendwie. Aber
vielleicht hätte es ja einen positiven Effekt.
Dass er zu WM kommt?
Ja. Ja, das ist schon im Mai.
Das ist sowieso so eine Frage, gell? Also in der einen Konferenz, da spielt ja mit Ottawa, Detroit und Buffalo drei Mannschaften mit drei deutschen Spielern gemeinsam. Wenn man realistisch draufschaut, wer da alles mit dabei ist, würde ich jetzt sagen, eine kommt rein, zweite sehr unwahrscheinlich, ist möglich, aber ist eher unwahrscheinlich. Das heißt tatsächlich, also wenn man Chicago jetzt mal rausnimmt, weil ich glaube nicht, dass die Playoffs erreichen können und San Jose auch nicht. Das heißt, Nico Sturm, Lukas Reichel wären theoretisch frei, wenn dann noch jemand dazukommt. Also Grubauer mit Seattle ist auch auf keinem sicheren Platz. Also da sind schon einige Leute, die sich momentan, wenn man jetzt auf das Bild der NHL blickt, so viele Spiele haben sie auch noch nicht.
Im November.
Ich weiß. Ja, wird man vom Herzen her, von der Eishockey-Weltmeisterschaft Herzen, wird man sagen, oh, das ist aber schön. Natürlich wollen die Jungs da drüben Playoffs spielen, von daher ist es nicht schön.
Genau. So wie es aktuell aussieht, ist wahrscheinlich JJ Peterka der erste Kandidat, der da drüben die Playoffs spielt, so wie sie aktuell performen. Er selber mittlerweile 12 Punkte in den letzten 11 Spielen. Das ist nicht verkehrt. Hier haben wir auch mal kurzen Tor von ihm, exemplarisch. Er ist drittbester Scorer bei Buffalo.
Spielt Powerplay inzwischen.
Spielt Powerplay, hat mittlerweile eine größere Rolle, hatten jetzt zwar auch so 1-2 Verletzungsprobleme mal, Buffalo, aber ich glaube, der wird die Saison schon noch einiges aufs Eis zaubern.
7 Treffer bisher.
Ja.
Ist damit drittbester Scorer von den Deutschen drüben. Danach kommt Seider als Verteidiger, 17 Spiele, 11. Und auch Reichel und Sturm, die haben ein bisschen gebraucht, bis sie selber punkten, aber sind inzwischen allesamt bei Scorerpunkten angekommen. 2 Assists für Nico Sturm bei den San Jose Sharks und 1 Tor und 3 Assists bei Lukas Reichel bei Chicago.
Okay. Du bist ja eh JJ Peterka Fanboy, ne?
Ich?
Ja?
Wieso, wer sagt
das? Ja, du hast ja schon hier die Initialien auf deinem Pulli
da. Ja, da fehlt aber ja noch JP. Eins dazwischen.
Ja, ja. Dieses Wegwaschen, das war mal da.
Ja, ja. Das war auch mal blau, das T-Shirt. Das haben wir ja vorhin mal.
Jetzt bist das nur noch du.
Sehr gut. Ich glaube, dann können wir sogar den Deckel fast drauf machen auf die heutige Folge. Mit dem Hinweis natürlich, dass ihr uns gerne immer schreiben könnt unter folgender E-Mail nochmal. Also eishockeyshow@magenta.de. Da sammeln wir alles. Ja, kann auch alles sein rund um die nächsten Spieltage, wenn euch was interessiert. Wir werden das auch gerne vielleicht in der Konferenzsendung mal verwerten, warum nicht? Und dann ansonsten natürlich in 14 Tagen, wenn wir hiermit wieder zurück sind. Dann sage ich vielen Dank, Rick.
Danke euch.
Hat Spaß gemacht?
Ja.
Ja, nach einer Lesung heute, ne? Ja. Haben wir wieder ein bisschen freies andere
sprechen.
Kultur.
Ja, freies Sprechen.
Freies genau. Sprechen. Ja. Mit Rick Goldmann, der jede internationale Sprache besser spricht als seine eigene. Habe ich ja heute gelernt.
Der Chuck Norris der Linguistik.
Oh. Mikey, vielen Dank. Lass mal alles so stehen.
Das macht mich jetzt gerade ein bisschen fertig.
Also danke fürs Zusehen und auch dann natürlich fürs Zuhören. Wer sich den Podcast gerne dazu reinziehen will, ist jederzeit eingeladen. Das war die Ausgabe für heute. Machen Sie es gut. Mit dem Hinweis, selbstverständlich, es kommen viele interessante Spieler auf uns zu. Zum Beispiel auch, so ist das, ne, für die Saisonplaner. ein Doug Shedden gegen seinen ehemaligen Verein, gegen die Panther aus Ingolstadt, jetzt aber mit den Roosters. Oh. Verrückte Geschichten schreibt das Eishockey und der Sport. Bis dahin,
Wahnsinn. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich habe ganz kurz noch, meine Jobbeschreibung jetzt richtig verstanden. Ja? Aber das zeige ich jetzt erst einmal. Okay,
du hast ciao. Das Beste von Mikey.
Manchmal muss man eine Überdosis-Kultur haben.
Es ist eine Weltpremiere. Auch per Mail sind wir erreichbar und das unter der Adresse eishockeyshow@magenta.de. Du siehst, ich habe Tempo drauf heute. Ja. Kein großes Vorgeplänkel.
Du hast dich selbst schon überholt.
Also ja,
zwei Minuten, du hast
den normalen Sitz.
Den ersten Mann noch nicht einmal vorgestellt. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich finde es auch schön für die Damen, dass sie die Möglichkeit haben, da in einem größeren Zuschauer, vor mehreren Zuschauern, vor größeren Zuschauermassen zu spielen.
Ist Business Administration richtig? Stimmt das?
Genau. Ja.
Die Anschlussfrage: Wie fühlt man sich dann so als Intellektueller in der Eishalle?
Ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie besonders fühlt. Und dann natürlich auch Alexander Sulzer als Co-Trainer und vor allen Dingen auch als Verteidigungstrainer zu haben, war für mich ein großes Argument.
Unterstellt mir nicht so viel Tiefsinn.
Würden wir nicht tun.
Ich dachte, ich drücke den Nippel, drückst du die hier?
Sehr stark, Mikey.
Nee, ich wasche meine Hände in Unschuld.
Bachelor habe ich gemacht, abgeschlossen. In Sportmanagement. Mit Frankfurt hatte ich schon lange, lange Kontakt. Sogar letztes Jahr schon habe ich mit Franz öfters mal gesprochen. Mitten der Saison. So, er hat immer mal angesprochen, dass in Frankfurt immer ein Platz für mich frei wäre.
Wenn sich der Fritzi mal festbissen hat, dann bleibt er dran. Ja, das ist so. Von der Ansprache ist das ein sehr klarer Mann, der sehr geradlinig auch auf die Spieler spricht.
Macht in der Situation Sinn.
Genau, und deswegen macht es in der Situation für mich Sinn. Knoblauch.
Ja, yeah, the garlic effect.
Spreche ich das richtig aus?
Knoblauch?
Ja.
Wahrscheinlich.
Trotzdem von dem
Punkt. Ich würde deine Aussprache nie in Frage stellen, Rick. Das wissen wir.
Doch die Englische schon. Und die Deutsche erst recht.
Alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga live. Nur bei Magenta Sport.